Das sind die Finanzthemen des Tages.
Wir reden heute mit jemandem, der genau weiß, wie die Sparer ticken. Wir quetschen den Anlegerversteher aus. Unser Gast hat für uns die rund 1 Million Depots seiner Kunden gescannt. Er kann nicht nur die Märkte lesen, er hat auch noch Einblick in die Transaktionen der Anleger. Und so weiß er zu berichten von den beliebtesten Aktien, den angesagtesten Sparplänen und davon, wie sehr FOMO um sich greift. Er gibt also die Antwort auf die Frage, ob wir eine gefährliche Überhitzung erleben oder die Rallye erst am Anfang steht. Ein Gespräch mit Erik Potzowald.
Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Czapitz
und Nando Sommerfeld aus der Weltwirtschaftsredaktion.
Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
Heute ist Samstag, der 30. März. Ja, und ihr könnt es euch schon denken, der DAX war auch in der K-Woche. Natürlich nicht zu bremsen. Die 8. Woche, ich sag's nochmal, die 8. Woche in Folge plus, lieber Holger. Längste Gewinnserie seit November 2022 und auch fast schon Gewohnheit, Outperformer gegenüber der Wall Street.
Genau, und wer jetzt beispielsweise den MSCI World ex US schon mal sich angeguckt hat, der hat auch in dieser Woche wieder outperformed. Also wir haben euch rechtzeitig davor gewarnt, dass möglicherweise Amerika auch mal schwächer laufen könnte als der Rest und es hat sich auch diese Woche wieder bewahrheitet. Der DAX nämlich 1,6% im Plus und die Wall Street sogar uneinheitlich, der S&P 500 nur 0,4% im Plus in der verkürzten Woche und der Nasdaq 100 sogar 0,5% im Minus. Boah.
Aha, dann schauen wir kurz mal auf den DAX oder wollen wir gleich auf die Quartalswerte schauen?
Nein, wir wollen auch noch mal kurz die Einzelwerte diese Woche haben, bevor wir dann noch mal einen Blick auf die Quartalsliste setzen.
Vorne. Ja, wir haben tatsächlich nur 4 DAX-Verlierer, sehe ich gerade. Wahnsinn, ne? Echt starke Woche. Vielleicht fürs Protokoll, größter DAX-Verlierer Sartorius mit 3,5% im Minus. Aber vorne Zalando, jetzt auch schon zum wiederholten Male. Mhm. Ich glaube zum dritten Mal oder so schon.
Stimmt, wir sind schon bei 26,40. Also wir gehen wieder auf die 30 zu, wo sie schon mal waren. Sie waren auch schon viel höher, aber zumindest, ja, ja, das ist schon eine gute Reise. Und Bayer endlich mal, 6,3%.
Ja, das wurde auch mal Zeit. Und dann wieder Rheinmetall. Immer wieder Rheinmetall.
4,1% plus. Ja, Volkswagen, genau. München Rück und E.ON mit 3,5% plus. Und sogar Adidas hat die Schmach des Ausgewechseltwerdens vom DFB überwunden und ist 3,4% diese Woche gleich mal gestiegen.
Naja, weil sie jetzt natürlich quasi dann doch ja erstmal noch Ausrüster sind des neuen Europameisters, ne? Das ist Europameister 2024. Ja. Und das hat ihnen dann wahrscheinlich ein bisschen Aufschwung gegeben.
Sehr schön. Also du würdest die Wette machen, dass wir Europameister werden? Nach den 2 Testspielen hast du das jetzt rausgesehen?
Absolut, absolut. Das heißt allerdings nichts, weil ich jedes Mal und immer auf Deutschland wette und setze und auch fest daran glaube. Also von daher, ich habe ja selbst vor diesen beiden Testspielen auf Deutschland gesetzt. Also das ist, ich bin da kein wirklich nachhaltiger Indikator.
Gut, dann gucken wir mal. Vielleicht an der Wall Street, was da besonders bemerkenswert war, da sind eigentlich gar nicht die klassischen Indizes, die jetzt so doll gelaufen sind. Da war es ja eher so ein bisschen die Meme-Aktien, die gelaufen sind. Und vielleicht legen wir mal einen Blick auf die Trump-Aktie natürlich ganz vorne in dieser Woche mit.
Na, was hat sie gemacht unterm Strich?
Ich muss hier gerade gucken. Hier ist die Meme-Rallye. Also 67,7%.
Wahnsinn. Was ich erstaunlich finde, ist, ich meine, jetzt ist Trump, dem es ja finanziell, ich meine, der kann das jetzt nicht gleich liquidieren, weiß ich auch, aber jetzt ist er doch irgendwie dann ja doch wieder Milliardär auf einmal, also definitiv irgendwie, oder?
Der ist jetzt reicher als George Soros. Ja. Das ist doch nicht oh so, Gott, wow. Ja, Wahnsinn, über Nacht ist er 4 Milliarden reicher geworden und mit einem Unternehmen,
was, ich glaube, 3 Millionen Umsatz macht, was einen Millionenverlust, ich glaube, zweistelligen Millionenverlust macht. Und wenn du überlegst, das Unternehmen ist 9 Milliarden wert, jetzt kannst du aber überlegen, was das für ein Multiple ist. Du kannst ja nicht mal ein KGV, gibt's ja nicht, weil es keine Gewinne gibt, aber du kannst ja Price Sales machen. Und da denkst du so, okay, da ist selbst Nvidia gegen wirklich eine wirklich kleine Veranstaltung. Und das Schöne ist ja jetzt dran, der Trump sieht sich jetzt erstmal vor George Soros und sagt sich so, hey, das ist schon mal gut, aber ich will jetzt auch noch vor Bill Gates kommen. Und so wie der Trump drauf ist, selbstgefällig, wird er sicherlich vieles dafür tun, da hinzukommen. Und er hat ja schon an Bord genommen ein paar große Finanziers, die ja auch bei TikTok beispielsweise dabei sind. Das zeigt auch, warum er TikTok gegenüber so gewogen ist. Aber er kann ja dann auch, wenn er Präsident ist oder sonst wie, immer den anderen Staaten nochmal so mitgeben, so ja, so wie damals diese Hoteldeals von China, die er gekriegt hat, vielleicht kauft man meine Aktie. Also ich finde das wirklich eine ganz interessante Sache. Und der Trump war ja noch nie mit irgendeinem seiner Geschichten an der Börse. Und jetzt ist er das. Und dann ist er natürlich noch sichtbarer. Und ich weiß ja, der war ja immer derjenige, der auch gesagt hat, guck mal, meine Rallye, mein Ding ist. Und der wird auch sein, meine Aktie. Und guck mal, wie groß ich bin. Und gerade nachdem Joe Biden ihn auch als Broke Don irgendwie verspottet hat, würde ich vermuten, das Ding macht er. Und deswegen würde ich auch nie dagegen wetten, obwohl das wirklich die Aktie vom Fundamentalen her jetzt nicht so geil ist.
Ist ein Phänomen, auf jeden Fall.
Echt, ja, und wirklich spannend. Alle anderen Meme-Aktien, vergesst es dagegen. Der Trump hat allen anderen gezeigt, dass es Amateure sind und dass er der eigentliche Meme-König ist.
In dieser Woche zumindest.
Naja, wenn du ein Unternehmen, was so wenig Umsatz hat und was, weiß ich nicht, haben nicht 5 Millionen Leute, die da auf der Plattform sind und die du wirklich, also weiß ich, da ist ja auch keine, ich weiß auch nicht, was die Fantasie sein soll der ganzen Veranstaltung. Also ist ja noch nicht mal, dass du sagen kannst, wir haben jetzt irgendwie Bitcoin oder wir haben KI dabei oder irgendwas. Sondern
naja, einfach die nur Fantasie ist, Holger, dass das ist sozusagen das soziale Netzwerk des wahrscheinlich künftigen US-Präsidenten ist. Also da irgendwo wird da schon was mit passieren. Also das ist doch irgendwie, liegt ja auf der Hand. Ach so. Jetzt, dass das jetzt keine geschäftliche Fantasie noch nicht wirklich ist, aber
Würdest du zu Truth Social gehen, nur weil du glaubst, dass der Trump morgens, wenn er irgendwie auf der Toilette sitzt, noch irgendwie einen Post absetzt? Ich würde es nicht machen.
Wir
aber
sind auch nicht die Zielgruppe, nicht. Lieber Holger, wir sind nicht die Zielgruppe. Aber ich glaube, da gibt es schon ein paar Dutzend Amerikaner, die große, große Fans sind.
Und dann meinst du, dann wird er auch irgendwie so wie Elon Musk seine Werbung treibenden mal Preise gegeben hat, die nicht mehr bei ihm wäre, würde auch sagen, der wirbt noch nicht bei mir. Und wenn du nicht bei mir wirbst, man kann es natürlich so, ich meine, der Trump ist ja schamlos, was solche Sachen da betrifft. Vielleicht macht er das ja.
Vieles ist da vorstellbar. Spannend. Vieles mag ich mir aber auch gar nicht vorstellen.
Ja. Komm, wie, jetzt, was man auch sagen muss, ist doch eine Sache, es gab 600.000 Optionen, die da gehandelt worden sind. Und wenn man den Optionschart sich anschaut, Wahnsinn. Also was in Trump Optionen gemacht. Das waren natürlich viele jetzt versuchen, diese Aktie short zu gehen, was ja nicht geht, weil die ja nur einen kleinen Free-Float hat. Du kriegst ja gar keine Aktien, die du leihen kannst, um sie dann leer zu verkaufen. Und deswegen versuchst du es über Optionen zu machen. Aber dann ist natürlich auf der anderen Seite die ganzen Meme-Leute, die dagegen wetten oder so richtig geiles Schlachtfeld. Also ich finde es eine der spannendsten Geschichten, die es gibt. Und ja, diese Woche 67% und MicroStrategy plus 12 diese Woche und auch von den Meme-Aktien Robinhood, hatten wir ja hier auch schon genannt vor ein paar Wochen, 10% plus. Und selbst einer der Pot-Stocks, nämlich Tilray, 7% im Plus, Supermicrocomputer 3,8 und Coinbase 3,8. Also so die Meme-Aktien, die diese Woche 3% gemacht haben.
Tja, Coinbase ist eine Meme-Aktie? Hallo?
Ja klar. Also sie wird zumindest unter Meme-Aktie geführt.
Das ist eine 100-Aktie, jetzt hör mal auf.
Ja. Und BlackBerry. So. Wusstest du, dass es BlackBerry noch gibt? 3,7% diese Woche plus.
Und die sind auch, na gut, die haben eher schon das Meme-Aktien, sozusagen den Meme-Aktien-Charakter. So, ich möchte jetzt aber zur Quartalsbilanz kommen. Können wir da weitermachen?
Schon so viel Geld, die musst du jetzt machen. Da bin ich jetzt, das musst du bei deinen Redeanteil
gerade, wir haben ja hier mal rausgesucht, das Quartal ist ja auch zu Ende. Das darf man nicht vergessen. Und im Quartal, ja, du weißt den Wert schon, das wollte ich dich raten lassen, hat der DAX 10,39% hingelegt, also 10,4 rund. Ja, und das ist der höchste Wert seit, nee, stimmt, das ist das, nee, das war der S&P 500, Mist.
Stimmt, seit 2019. Der S&P, aber der DAX hat das beste Quartal seit, das könnte ich, ich könnte mal schnell nachschauen, was der DAX das beste Quartal hat.
Auf jeden Fall dürft ihr raten, wer da im DAX vorne liegt. Rheinmetall mit 81%. Siemens Energy, das ist irgendwie so gar nicht augenfällig gewesen, augenscheinlich. 42% im Plus, die haben sich da tatsächlich doch wieder ein ganzes Stück erholt von ihrem Schock. Daimler Truck, 40% im Plus. SAP, die sind tatsächlich ja schon lange wieder auf dem Weg nach oben. 30%. Heidelberg Materials, Zalando in der Tat, 23,5%. Wir haben es gesagt. Ja, und bei den Verlierern, RWE minus 24%, Infineon minus 16%. Infineon ist auch ein Phänomen, wenn man bedenkt, dass sie ja durchaus ein intensives und sehr starkes erstes Quartal für Halbleiterwerte hatten. Mhm. Scheint bei Infineon so ein bisschen die KI-Fantasie abzugehen, ne?
Oder es ist halt Auto. Die haben ja viel Auto-Halbleiter und
ja,
vielleicht.
Aber es scheint
da. Nicht jeder macht ja im KI-Geschäft mit. Und ich glaube, Infineon ist eher so Auto-Halbleiter. Und da haben die Leute sich wahrscheinlich die Absatzzahlen angeschaut, überlegen sich jetzt kommen ja demnächst die Tesla-Zahlen raus. Da gibt's auch schon so einige, die sagen, mal sehen, was da jetzt passiert mit den Autoverkäufen. Und wenn da nicht so gut die Sache läuft, dann ist natürlich Infineon auch nicht die große Sache. Bayer noch mit minus 15,5. Ist übrigens das beste erste Quartal, das beste Quartal seit dem ersten Quartal 2023 beim DAX. Und wir haben ja 10,4%, ist auch der Wert vom Jahresanfang, weil natürlich das erste Quartal auch seit Jahresanfang geht.
Ach, sieht man schon, tatsächlich.
Ja, siehst du, da wollte man ja mal auch noch. Gut, S&P 500 10,2 hatten wir schon erwähnt und das beste Quartal der beste Start seit 2019. Und da ist der beste Wert erst vor kurzem eingekommen, überhaupt in S&P 500, Supermicrocomputer, 255%. Und dann kommt Trommelwirbel, bitte.
Nvidia natürlich, 82,46%, um genau zu sein.
Aber ja, da ist die Wochenserie gerissen diese Woche. Die hatten ja 11 Wochen, glaube ich, in Folge im Plus. Und diese Woche sind sie im Minus mit 4, irgendwas.
Ja, wird ja auch mal Zeit, ehrlich gesagt. So, dann haben wir Constellation Energy, die haben fast 60% zugelegt. Deckers Outdoor, kenne ich nicht, das ist wahrscheinlich ein, weiß ich nicht, Klamottenausrüster, weiß ich nicht. Auf jeden Fall Micron Technology, General Electric, Meta, Marathon Petroleum, Walt Disney, ja, guck an, stimmt, die haben sie auch erholt. Und Eli Lilly, die sind ja nach wie vor auf dem Abnehmspritzen.
Genau, GLP-1, das ist der Trend. Und General Electric insofern spannend, weil die jetzt ja noch eine Sparte abspinnen und die wird ab Montag dann gehandelt. Und da müssen wir auf jeden Fall auch mal bei Alles auf Aktien drauf gucken, was da jetzt passiert. Auf jeden Fall für General Electric insgesamt ist diese Strategie, sich aufzuspalten, gar nicht so schlecht. Ich habe das ja auch bei Siemens gesehen und das ist da auch ganz erfolgreich. Und der größte Verlierer im S&P 500?
Hast du das gesehen? Das ist wirklich.
Ja, bei Boeing, da musste der Chef gehen. Nicht. Minus 26, der zweitschlechteste. Bei Tesla wird das nicht passieren, minus 29.
Nee, denn das wird nicht passieren. Aber das ist minus 30% in dem Tech-Umfeld. Und irgendwie, ich weiß nicht, so jetzt plötzlich wird Tesla so gar keine KI-Fantasie mehr zugestanden, finde ich.
Man hat die restlichen Wetten auf einmal alle. Ich weiß nicht, es gibt ja noch Wetten, die haben ja Versicherungsgeschäft, die haben selbstfahrendes Auto, die haben ja auch den Roboter. Das sind ja lauter sonstige Wetten, die hieß ja immer so, wenn Auto schwächelt, dann sind die sonstigen Wetten die werthaltigen. Aber irgendwie scheint Auto so doll zu schwächeln, dass die sonstigen Wetten das nicht aufhalten können oder nicht kompensieren können.
Ist halt auch stolz bewertetes Unternehmen nach wie vor, ne? Für einen Automobilhersteller. Darf man nicht vergessen.
Gut, Nasdaq nur 8,5% in diesem Jahr im Plus, also weniger als S&P 500. Und da ganz spannend auch noch im Minus Adobe, was ja auch so als die Aktie galt. Und PDD Holdings minus 20,6. Da gibt es ja immer so diese Diskussion, was nur mit Temu auf sich hat und wie die auf die, ich glaube, 35 Milliarden Umsatz kommen. Also es ist ja immer noch ein Rätsel, woher das stammt. Und das ganze Geschäft ist ja sehr undurchsichtig und die ist auch in dieser Woche eine der Hauptverlierer gewesen und auch seit Jahresanfang jetzt im Nasdaq 100 Hauptverlierer. Ja, und dann machen wir noch, weil es gegeben anders ist.
Weil es so schön ist.
Ja, brauchen wir noch Rohstoffe, weil Rohstoff ist dieses Jahr auf einmal völlig außer Rand und Band. Wir haben ja auch diese Woche drüber gesprochen, Philipp und Laurin. Kakao 138% seit Jahresanfang im Plus. 138%.
Ja. Zum Glück esse ich nicht so gerne Schokolade mit hohem Kakaoanteil.
Ja, auch
wenn sie natürlich ungesund ist.
Die Frage ist, die weiße Schokolade, die ich so gerne esse, ich faste ja derzeit, aber bald ist Fastenzeit vorbei, ist da auch Kakao drin oder ist das Kakaobutter ist da, glaube ich, drin? Ich weiß es nicht. Kann man wahrscheinlich mit billiger Sahne oder so irgendwie auch noch rausholen. Ich weiß es nicht.
Ja, weil Zucker ist auch, Zucker ist definitiv drin, Zucker ist auch gestiegen, 12%. Sowieso ganz interessant, Gas, zumindest die Gassorte hier, 34%.
Nee, Gasoline gestiegen. Ist es nicht Gasoline, Benzin?
Ja, stimmt, das ist Benzin, das ist dann aber Benzin. Wahrscheinlich, ja, das ist.
Irgendeine komische Benzinsorte, wir kennen sie nicht, 34,4. Und dann gibt's, die Schweine 30,6, dann haben wir Öl.
Schweinehälften.
Genau, Öl 18% im Plus und Orangensaft 16,1%. Das ist ja jeder, der im Supermarkt der Orangensaft sich anguckt, das ist sehr teuer geworden. Die Orangensaft-Inflation.
Kupfer haben wir noch hier plus 5%, Silber plus 6% und Gold, hast du Gold schon genannt überhaupt?
Nee.
Gold knapp 10%, knapp 10% und jetzt Euro tatsächlich bei deutlich über 2200 Dollar hier fallen uns, also bei Dollar jetzt. Also das ist schon bemerkenswert.
Genau, da können wir auch gleich noch Bitcoin machen, da hätten wir das auch noch, das digitale Gold plus 67% in diesem Jahr, Ether plus 56 und Solana plus 85. So, jetzt haben wir hier die Statistik gemacht und jetzt wollen wir natürlich wissen, aus diesen ganzen Zahlen, aus diesem ganzen Gemisch muss jetzt irgendein Sinn gemacht werden. Und wir haben einen eingeladen, der da Sinn draus machen kann. Der zum einen nämlich die Märkte gut beobachten kann und weiß, was da passiert, weil er Investmentbanker bei Goldman Sachs war. Und weil aber B jetzt ein Unternehmen gegründet hat mit vielen Menschen, die da ihre Anlagen tätigen. Und deswegen hat er auch da ein gutes Gespür dafür, was die machen. Und das zusammen ist eigentlich die Mischung, die man derzeit braucht.
Genau, und deswegen ist er bei uns, Erik Potzowait, Gründer und CEO von Scalable Capital. Und ja, Erik war schon mal bei uns, ich weiß gar nicht, ob einmal oder zweimal.
Nee, einmal, einmal.
Genau. Ja, und diesmal ist er wieder da. Und wie gesagt, genau der richtige Mann aus unserer Sicht, für diese Situation, niemand oder wenige haben so viel Einblick in die Materie. Und deswegen würde ich sagen, lieber Holger, fangen wir jetzt an. Herzlich willkommen, Erik.
Ja, hi ihr beiden.
Ja, schön, dass du da bist. Ich glaube, das zweite Mal jetzt schon. Das ist schon, du kommst so langsam in die Stammgastkategorie rein.
Das zweite Mal erst?
Ja.
Ich habe gefühlt dachte ich auch schon öfter, aber vielleicht hast du recht, ja.
Oder?
Ja, vielleicht haben wir uns so oft gewünscht immer, dass er...
Wir haben ihn, glaube ich, mehrmals eingeladen. Ja, genau.
Bis er sich dann...
Fünfmal eingeladen und dann ist also er jetzt wirklich, auch...
Ich hätte jetzt dreimal gesagt. Okay, wir prüfen das im Nachhinein.
Wir prüfen das nach, aber auf jeden Fall trotzdem...
Gefühlter Stammgast.
Gefühlter Stammgast, genau. Und es wissen wahrscheinlich noch nicht alle unsere Hörerinnen und Hörer, wer du bist, Erik. Und deswegen umso wichtiger, stell dich doch mal kurz in einer Minute vor. Sag, was die Menschen hier erwarten dürfen und warum sie unbedingt dranbleiben sollen. Deine Minute läuft jetzt.
Ja, hallo, mein Name ist Erik Potzowait. Ich bin einer der Mitgründer von Scalable Capital. Das ist ein Online-Broker und ein Online-Vermögensverwalter. Und ja, über was wir heute reden, entscheidet ihr ja. Aber ich denke über Finanzmärkte, Startups, wie es so läuft, die neue Anlegerkultur. Wenn ihr Lust habt, auch ein bisschen Regulierung, europäische Regulierung, was da Cooles oder Schwieriges kommt. Ja, sonst so in dem Stile. Was ihr nicht erwarten könnt, sind die Ten-Bagger.
Hast du nicht dabei?
Nee, da mache ich bald so ein extra Bezahl-Newsletter. Nur da gibt es die dann.
Okay, gut.
So ein Coaching. Ja?
Schade, das wird ein kurzes Gespräch.
Ja, gut, dann. Ja, ich würde sagen, eine Stunde über Regulierung klingt spannend. Ja, das stelle ich mir ganz lustig vor. Aber Erik, du bist ja wirklich auch ein Mensch der Märkte und du hast ja bei Goldman Sachs gearbeitet. Du guckst dir wahrscheinlich ja auch an, was gerade in den Börsen los ist. Vielleicht kannst du uns das so ein bisschen einordnen. Alles auf Rekord, bis auf China. Tech-Werte laufen, irgendwie alles wie Bolle, aber doch nicht, läuft nicht alles. Also das unterscheidet sich dann von früheren Hossen. Ordne es uns mal ein, was da gerade passiert, was wir da gerade sehen.
Ja, das ist ein guter Aufhänger. Vielleicht kann ich aus meiner Sicht, oder vielleicht fange ich so ein bisschen mit den Kunden auch an, wie die gerade so drauf sind. Die Stimmung ist gut, aber nicht euphorisch, was ich eigentlich gut finde. Wenn sie zu euphorisch wird, wird es ein bisschen zu bubbly. Wir können da gleich auch nochmal drüber reden, sind wir in der Bubble oder nicht. Mhm. Also weiß natürlich keiner, aber wir können über verschiedene Anhaltspunkte reden. Die Stimmung ist wirklich gut. Aus sozusagen Endinvestorensicht ist es so ein bisschen, letztes Jahr war ja das große Thema, also wir kamen aus einem Bären- oder Nahbärenmarkt. Auf einmal waren Zinsen wieder da, da haben sich sehr viele dieser ganzen Zinsseite zugewandt. Und sehr große Zuströme hatten diese Festgeld- und Tagesgeldplattformen oder Tagesgeld- und Festgeldangebote. Und parallel war es aber ein Markt, wo man im Aktienbereich ja 20% hätte verdienen können. Einfach nur jetzt noch gar nicht mal mit ultraschlauen Strategien, sondern einfach nur plump in die großen Indizes rein. Und so ein bisschen merkt man das, die Leute sagen, oh, ich habe vielleicht meine im Durchschnitt 3% Zinsen gekriegt letztes Jahr, habe aber 20% vielleicht liegen oder weitere 17% liegen lassen und kommen total stark in den Kapitalmarkt rein. Also in absoluten Zahlen wird das wirklich ein naher Rekord Q1 werden. Der Markt hilft natürlich. Wie hilft er? Ich meine, ihr habt es selber angesprochen, er ist gut im Plus und nicht nur, dass er im Plus ist, sondern es gibt ja so gut wie gar keine Volatilität am Markt. Also
das stimmt, wenn man den DAX zum Beispiel anguckt.
Gar nicht. Der DAX gar nicht, beim Nasdaq 100 so ein bisschen, aber auch nicht wirklich. Also wenn es mal einen Tag runtergeht, da gab es mal so ein paar Tage, sofort am nächsten Tag wieder hoch. Und man denkt so, oh, ist gar nichts gewesen.
Genau, auf Tagesbasis und wenn du es auf Wochenbasis anschaust, kann man später mal in Bloomberg reinschielen, auf Wochenbasis, also gefühlt gibt es seit 3 Monaten keine Down-Woche mehr. Ja, keine Down-Woche mehr. Und das ist natürlich unnatürlich. Ja. Aber ist ein Umfeld, wo ja, viele sich sozusagen den Kapitalmarkt zuwenden. Ne? Weil es tickt so, es tickt nach oben, stetig, aber ohne große Volatilität. Also wir sehen total viele Leute, die jetzt reinkommen. Die meisten halt im Aktienbereich und im ETF-Bereich. Sparpläne boomen sehr stark. Genau. Das Interessante vielleicht, wenn man sich den Markt gerade anschaut, ist, als es so eingesetzt hat, sag ich mal so vor 20, 25 Wochen oder so, dieser ganz klare Hochtrend, da war ja so ein bisschen die Narrative oder der Urgrund, die anstehende leichtere Geldpolitik wieder. Mhm. Ach, Zinsen, da werden Zinsschritten angesagt und dann kamen die ganzen Researchhäuser raus. Ach Mensch, im März, April geht's schon los und dann haben wir 6 Schritte hier und dort. Das fing der Markt an einzupreisen. Und das ist mehr oder minder ja verpufft oder schrägstrich aufgeschoben. Und trotzdem geht's weiter. So hat sich nämlich so reingemischt eine neue Narrative. Ja, das ganze AI, KI-Thema. Unternehmen können in Zukunft Kosten sparen und Mitarbeiter sparen und trotzdem ihr Geschäft weiter so betreiben wie jetzt, indem das einfach die Software, die künstliche Intelligenz-Software meistert. Also oder verschiedene andere Sachen kamen reingespielt. Aber sozusagen, jetzt habe ich den ganzen Sammelsurium genannt. Das Interessante ist wirklich aktuell, der Urgrund der Zinsen ist eigentlich so ein bisschen aufgeschoben. Volatilität gibt es gerade nicht. Typischerweise, wenn man Volatilität sich anschaut, Volatilität kommt immer so in Clustern. Es gibt Phasen niedriger Volatilität und wenn dann eine Phase höherer Volatilität kommt, dann bleibt die meistens nicht alleine. Das heißt, auf einen Tag, auf eine Woche, auf einen Monat mit erhöhter Volatilität folgt mit einer höheren Wahrscheinlichkeit auch wieder mehr Volatilität. Das heißt, ich will den Teufel nicht an die Wand malen, aber ich glaube, wenn es anfängt zu ruckeln, dann wird es auch erstmal eine ruckeligere Phase bleiben. Und in dem Umfeld bewegen wir uns gerade.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen. Oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Fällt mir eine Sache sofort ein. Sollte ich jetzt so ein so ein Volatilitätsprodukt mehr kaufen, einfach mal sagen, darauf setzen, dass die Volatilität wieder anspringt. Gibt's ja ETFs auf den VIX oder weiß nicht, ob es auch auf europäische Volatilitätsindizes. Wäre das so eine Art Absicherungsstrategie, dass ich sage, ah, wenn ich mich ein bisschen unwohl fühle, nehme ich das als kleine Absicherung dazu? Oder wäre das vertanes Geld und die Vola bleibt länger tief, weil wenn dann irgendwann mal die Zinssenkung wirklich kommt, dann ist ja wieder Liquidität noch mehr da und dann, was wäre da deine Idee?
Also, das sind interessante Produkte. Ich wäre da vorsichtig, weil die Produkte funktionieren sozusagen, indem die Volatilität hintenrum wieder über Optionen oder Future-Kontrakte handeln. Und das bedeutet, sagen wir mal, du kaufst die bei einem Volatilitäts-DAX-Stand, nehmen wir den VDAX jetzt mal vorne, ich glaube, der ist ja gerade bei 11 oder 12, also nahe historischen Tiefskurse. Ja, ganz historische Tiefskurse waren, glaube ich, mal bei 10 oder 9, aber er ist ziemlich weit unten. Und du kaufst den und die Vola geht hoch auf, sagen wir mal, auf 15 oder 20. Jetzt, wenn es auf 30 geht, so ganz schnell, dann verdienst du auf jeden Fall Geld. Aber wenn sie auf 15 oder 20 geht, dann bedeutet das nicht automatisch, dass so ein Produkt Geld abwirft, sondern man muss sich eigentlich anschauen, wie sieht die Future-Kurve, also wie sieht sozusagen die jetzt in der Zukunft gehandelte Volatilität aus. Ich habe es jetzt nicht im Kopf, ob die Kurve ansteigend oder abfallend oder flach ist. Aber wenn sie ansteigend ist, dann musst du sozusagen mehr als das machen, was schon eingepreist ist.
Okay.
Ja? Und du, das ist so ein bisschen vergleichbar mit, keine Ahnung, Sport. Ja, keine Ahnung, der FC Bayern spielt gegen den TuS Norderney. Ja? Wer gewinnt? Na, der FC Bayern. Aber oder das ist die Wahrscheinlichkeit, dass er da gewinnt. Das bedeutet aber nicht, dass du mit diesem Wissen automatisch Geld verdienst, weil das wissen die Wettanbieter auch.
Ja.
Das heißt, du musst eigentlich, der muss noch mehr gewinnen, als es im Preis eingepreist ist. Oder
verstanden.
Jetzt rede ich mich so ein bisschen im Kreis, aber ihr versteht, was ich meine. Das heißt, die Produkte sind komplexer, weil man letztendlich gegen diesen schon eingepreisten Volatilitätskontrakte tradet. Wer auf Vola setzen will, weil Anstieg von Vola geht meistens mit fallenden Kursen, oder fallende Kursen geht mit Volatilitätsanstieg einher, der kann sich eher zum Hedgen oder auch als direkte Position Put-Optionen anschauen. Die sind sehr, sehr günstig gerade.
Klar, wegen der Vola.
Genau, wegen der Vola. Nichtsdestotrotz, die haben immer eine Laufzeit und weil ein Put ist ja letztendlich eine Versicherung, die hat eine Versicherungsprämie. Wenn das nicht eintritt, dann zahle ich diese Prämie weg. Da läuft es mir sozusagen über die Zeit aus den Händen und von daher.
Aber du hast jetzt wie die Feuerversicherung, du willst ja auch nicht, dass dein Haus abbrennt und du sagst dir, habe ich halt bezahlt, habe mich gut gefühlt. Genau. Also wer das möchte, seht sie nur, weil du erzählt hast, dass das alles so niedrig ist, dachte ich, vielleicht kann man da eine Idee mal draus stecken. Hast du denn jetzt ein schlechtes Gefühl oder hättest du so eine Versicherungsangst, dass du sagst so, für mich ist die Stimmung, du hast gesagt, nicht euphorisch, die ist gut, aber würdest du jetzt sagen, ich würde mir so eine Versicherung dazu packen oder siehst du das da keinen Grund für?
Also ich persönlich, ich gebe verschiedene Komponenten. Ich kann es mal aus Business-Sicht beschreiben und aus meiner direkten Anlegersicht. Ne? Grundsätzlich, obwohl ich ein totaler Optimist bin, sonst hätte ich wahrscheinlich auch die Firma nicht gegründet, aber bin eigentlich eher immer optimistisch und so verfolge ich auch meine Anlagestrategie, weil alle Zahlen sagen natürlich, mach eigentlich nicht so eine Putzspielereien, sondern geh in den Markt, bleib da, auch wie was ihr immer predigt, permanent in ein breit gestreutes Aktiendepot oder ETF-Depot hineinsparen und das ist eigentlich die Strategie, mit der die meisten Leute am besten fahren. Nichtsdestotrotz ist es natürlich die jetzige Phase, in der gar keine Volatilität sich eigentlich bildet. Obwohl wir auch geopolitisch schon ziemlich viel Schlamassel an der Backe haben und auch unter Umständen noch mehr ungemacht drohen kann, macht mich schon ein bisschen nervös. Ich bin eigentlich am relaxesten immer, wenn ein Problem eingetreten ist. Weil dann weiß man so ein bisschen im Business oder im Privaten, dann weiß man so ein bisschen, da ist jetzt das Problem, das kann so und so angegangen werden. Wenn es unter der Oberfläche so gärt, macht mich das persönlich, ich weiß, es ist ein bisschen wischiwaschi jetzt, was ich beschreibe, gefühlsmäßig macht es mich ein bisschen nervöser. Was sollen die Hörer jetzt davon mitnehmen? Es schwirren aktuell so ein paar natürlich, jetzt äußern sich viele der großen Finanzinvestoren. Ray Dalio hat jetzt jüngst wieder so einen LinkedIn-Post verfasst, wo er sagte, die Kurse sind zwar sehr stark hochgelaufen, Wir sind aber nicht in einem Bubble-Territorium. Da hat er so verschiedene Indikatoren, glaube ich, 6, 7 Indikatoren.
Hat einen eigenen Bubble-Indikator, so mit auch mit Property, es gehört mir. Das ist mein eigener Bubble-Indikator, den hat er damals gezeigt, stimmt.
Genau, den zeigt er, den hat er jetzt gerade mal wieder aktualisiert, ja. Wo er sagt, wir sind schon hochgelaufen, aber wir sind eigentlich eher in der Mitte dieser Bubble-Range, so beschreibt er es. Ja. Jeremy Grantham, also der großbritannische Warren Buffett, hat sich jetzt ähnlich geäußert, sagte, ach, gerade im Value-Bereich sieht er super Chancen. Damit will ich gar nicht sagen, dass das sozusagen die vorgezeichnete Zukunft ist. Ihr wisst selber, es kann dann auch gegen diese Koryphäen laufen, aber die zumindest sagen, wir werden uns eher in so einem Fett- und Flatband weiterentwickeln. Also es wird eher sozusagen mit niedriger oder mittelmäßiger Vola weiterlaufen und sozusagen ins Risiko, also damit in den Aktienmarkt zu gehen, wird belohnt werden in der Zukunft, auch in der mittelfristigen. Aber so sehen die es.
Ach so, gut, dann. Also wir wollten ja sowieso niemanden hier auffordern, dass er seine Basisinvestments, die soll er ja immer weitermachen. Und ja, da soll ja auch nichts dran passieren. Nur man kann ja zwischenzeitlich mal sehen, wenn man Angst hat, kann man ja mal 5 Euro in so einen Putt reinstecken, wenn man das persönlich will.
Das
Putt
wäre die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich, wo gibt es sozusagen, also ein Thema, was du auf einmal hörst, was eigentlich mehr oder minder 20 Jahre weg vom Fenster war, ist ja Japan ganz stark. Also ich kann mich erinnern, vielleicht eine kleine Anekdote, als ich angefangen habe, bei Goldman zu arbeiten. Ich war ja am Anfang in London 2 Jahre, bin dann sozusagen nach Frankfurt gegangen. Da hatten wir in Frankfurt zwei Kollegen, die sich nur um japanische Aktien gekümmert haben.
Und Optionsscheine, japanische Optionsscheine war ja auch der Renner.
Genau, das war ein Riesending. Der japanische Aktienmarkt ja auch mal in den 90ern einer der größten Finanzplätze der Welt, sogar, glaube ich, mal kurzzeitig an den USA vorbeigezogen. Und dann war das Japan-Thema mehr oder minder für 20 oder 15 Jahre tot. Ja, da ist keine richtige Innovation mehr stattfinden. Die sind als Erste ja auch in dieses Negativzinsumfeld, was man an der Schule oder Uni ja eigentlich nie gelernt bekommen hat. Das ist
völlig absurd. Du leihst mir Geld und musst mir dafür noch Geld geben. Hä?
Richtig.
Jeder weiß ja, wenn ich jemandem Geld leihe und auf was verzichten muss, auf Konsum heute, muss ich den irgendwie entschädigen und muss dem einen Zins zahlen. Aber ja.
Oder genau, hat ja in der Spitze Phasen angenommen, wo du sogar, ich glaube in Dänemark war das der Fall, wo du für Hypotheken-Dinge,
hast du auch
also
was
du willst gesehen. Ein Haus bauen ja. Und jemand gibt dir nicht nur Geld, sondern zahlt dich auch noch dafür, dass du das Geld annimmst, ja. Negativen Zins und du musst dann eigentlich nur runtertilgen. Aus der Zeit sind wir gekommen, weil das hatte Japan schon relativ früh. Und der japanische Aktienmarkt hatte sich ja auch, wenn ich mit Leuten rede, die sozusagen den ersten Einstieg in den Markt nehmen wollen, dann nenne ich ja immer Beispiele. Kurzfristig weiß man nie, was der Markt macht. Der ist risikoreich langfristig. Und langfristig ist schon ab 10, 11, 12 und erst recht 15 Jahren gibt es keinen breiten Aktienindex weltweit, der es nicht geschafft hat, selbst den schlechtesten Einstiegszeitpunkt wieder gut zu machen. Außer der japanische Aktienmarkt.
Und wenn du Österreich nimmst, aber Österreich ist natürlich ein kleiner Markt, aber okay. Österreich ist doch ewig warten müssen. Ja, du musst es, wenn du, es gibt ja dieses Yearbook von der UBS, die gucken von 1900 bis 2023, das sind ja 123 Jahre oder 124 Jahre, und da war halt, es gab Märkte, wo man sehr lange brauchte, es war dann etwas früher noch. Und da war Österreich einer der Märkte, wo man ganz lange warten musste. Aber gut, wir wollen ja niemanden hier...
Zu Kaiserszeiten.
Ja, von 1900 halt bis...
Und weil die Red Bull nicht gehandelt wird.
Genau, das wird sein. Die haben auch einen relativ kleinen Markt, da hast du völlig recht. Aber Japan, hast du recht, ist ja jetzt erst wieder über das Niveau gekommen.
Wobei,
das
wenn man alte 89er. Wenn wir natürlich an den Sparplan denken,
wären wir schon früher dabei gewesen.
Hätte sich auch Japan früher wieder gelohnt.
Daher den Sparplan, weil du Cost Average reingehst, absolut. Nur wenn man jetzt wirklich ich glaube Ende der 80er war es wo die auch so eine riesen Immobilienblase hatten.
Knapp 40.000 und dann, und dann zack.
Aber jetzt ist Japan, steht ganz hoch im Ticker. Also die, wie gesagt, immer mit auch mit Vorsicht zu genießen, bildet nicht die sichere Zukunft ab, aber die Prognosen für den japanischen Aktienmarkt, da sind sehr, sehr viele bullish. Man sieht auch, dass sozusagen in vielen Bereichen wird Japan so als einen Proxy für AI und KI-Entwicklung im asiatischen Raum gesehen. Ja, was China angeht, ist ja Unsicherheit nicht nur geopolitisch, sondern auch auf der, was kaufe ich da überhaupt? Welche Klasse von Shares? Und wenn es da ganz doof läuft, was besitze ich eigentlich für?
Genau, was besitze ich da?
Aktieneigentum.
Habe ich einen Besitz? Ist es so wie bei Warren Buffett, der sagt, wenn ich eine Aktie habe, habe ich einen Anteil im Unternehmen? Aber das ist in China nämlich nicht so.
Genau.
Wenn die Partei meint, nee, bist du nicht, dann bist du es nicht.
Dann bist du es nicht. Und von daher ist Japan groß im Kommen. Und ich persönlich, das ist eine persönliche Anekdote, ich war noch nie da. ich will unbedingt mal hin. Ich erlebe auf einmal, dass total viele Freunde auf einmal so nach Japan fahren. Ja, das und irgendwie das ja, manchmal ist das ja auch so ein Spiegelbild von Interesse. Also von daher, Japan gucke ich mir selber mal an. Mhm. Ich habe eigentlich keine, in den breiten Indizes ist es drin, ich habe keine dedizierten japanischen Investments oder einen besonderen Fokus, aber ich schaue mir das mal an. Vielleicht setze ich da selber einen Akzent.
Es ist auch so in diesen ganzen Gewinnerlisten oder Empfehlungslisten, die wir ja auch immer auswerten, sind immer häufiger japanische Aktien bei. Die sind hier wirklich eigentlich lange gar nicht untergekommen und jetzt... Ja, gehört das fast schon dazu.
Und die restrukturieren, die werden halt,
was in Japan, stark unterbewertet.
Die Währung ist stark unterbewertet und die restrukturieren die Unternehmen. Also es war ja früher, Japan war ja so ein ich mit dem verbunden und so, diese ganzen Verkettungen, Verkrustungen.
Diese Riesenkonglomerate.
Das wird alles aufgebrochen jetzt. Mhm. Und ich glaube, da wird noch sehr viel Shareholder Value gehoben und deswegen ist ja auch Warren Buffett beispielsweise in Japan jetzt groß dabei,
Warren ist ja auch dabei,
weil er eben sieht, was da noch für Potenzial drin steckt, weil der japanische Markt war ja über Jahrzehnte eher eine Veranstaltung von Japanern und ja. jetzt öffnet sich das langsam. Jetzt haben wir schon.
Das ist ja schon mal ein guter Anfang, weil du sagst, viele sind das denn? Sag erst mal, wie viele Leute sind denn bei euch auf der Plattform, um das mal hier zu sagen. Also du beziehst dich ja sozusagen auch auf da eine große Masse. Also wie viele Investoren, Anleger sind sozusagen bei Scalable? Was für ein Asset sozusagen?
Ja. Wir haben jetzt über 1 Million Kunden. Ja, just die jetzt in Kürze geknackt und das sind mit Kunden sind wirklich echte Leute mit echtem Geld auf dem Konto, also nicht App-Downloads oder dergleichen. Und in Summe haben die jetzt über 20 Milliarden auf unserer Plattform investiert. Wir haben Vermögensverwaltung und Broker in Webpapieren und ja, ist ein schöner Meilenstein. Wir haben da zwar noch mehr vor, aber hättest du mich das, ich meine, wir hatten ja schon ganz am Anfang mal, als wir die Firma gestartet, gesprochen. Ich weiß noch, wie wir wirklich über die Länder gefahren sind. Wir haben ja auch physische Veranstaltungen gemacht, um den Leuten zu erklären, was die App kann, was überhaupt soll mit Scalable. Da haben wir ein Jahr gebraucht, um auf die ersten 100 Millionen mal zu kommen und dann 2,5 oder fast 3 Jahre, um auf die erste Milliarde zu kommen. Ja, und jetzt sind wir im Q1, kratzen wir an die 3 Milliarden sozusagen Wachstum im Q1. Also das ist
exponentielles Wachstum
fast
schon.
Das hat sich sehr stark entwickelt. Ja.
Und das ist natürlich auch eine interessante Basis. Das trackt ihr ja auch alles. Ne? Ich meine, heutzutage weiß man ja dann auch, wo die Leute investieren, in was, wie viel etc.
pp. Wie groß ist das durchschnittliche Konto? Das würde mich interessieren.
Das ist im Mittel, ist aktuell ja eine ganz einfache Rechnung. 20.000 Euro.
Ja, aber es gibt ja Leute, die haben irgendwie, vielleicht gibt es einige wenige, die große. Ich würde gerne den Median wissen. Weil
Der Median ist da sehr nah dran. Wir haben auch natürlich Leute, die größer sind, aber das clustert sich darum. Es ist eher so ein bisschen, wie die Leute sich über die Zeit, also diese sozusagen im Venture Capital Sprech, wie diese sogenannten Kohorten sich entwickeln. Mhm. Die Leute kommen mit weniger als 20.000 rein, probieren es aus und investieren dann Geld nach, legen Sparpläne an, machen manchmal auch Depotüberträge. Und Leute, die also länger als ein Jahr oder länger als 2 Jahre dabei sind, die sind schon deutlich größer als diese 20.000. Im Vergleich, also wir entwickeln uns da immer mehr in so einen Vergleichswert, den du typischerweise bei anderen großen, älteren Brokern siehst. Also im Online-Broker-Bereich ist, glaube ich, das Durchschnittsanlagebetrag ja eher so 35, 40.000 Euro im Durchschnitt. Und in diesem Bereich ziehen wir uns immer mehr hoch.
Wow. Und, okay. Genau. Da bin ich auch, gehöre ich auch zu denen. Ich habe, glaube ich, sogar bei euch 32.000.
Sehr gut.
Ja, ich habe auch mit 20.000 gestartet. Siehst du, jetzt haben wir
ich das. Ich wollte jetzt sagen, wie viel bist du gestartet mit 50?
Ich bin mit, danke. Nee, ich bin mit 20 gestartet und habe das alleine mit Sparplänen und mit Kursgewinnen nach oben gebracht.
Sehr gut.
Das ist echt cool. Also, ich würde sagen, dass es funktioniert. Ist ja auch irgendwie spielerisch einfach. Ich habe aber auch noch beim Christian 20.000. Aber bei dem habe ich weniger als bei euch. Also, du siehst, gut.
Sehr gut.
Was uns natürlich interessiert ist, du hast ja schon gesagt, Japan ist ein Riesenthema. Was könnt ihr denn noch ableiten oder was seht ihr denn noch, was so gerade die Trends sind, die gespielt werden? Gut, KI sicherlich, aber wenn wir jetzt mal, bleiben wir mal bei Regionen. Kann man da irgendwie sehen, dass die Leute auch weniger Lust auf Deutschland haben? Ist ja irgendwie gefühlt die ganze Welt reüssiert, will ich jetzt nicht sagen, aber läuft eigentlich ganz gut. Aber Deutschland irgendwie spielt da so eine Sonderrolle. Ist eine gewisse Skepsis mit US-Aktien oder was könnt ihr da sehen?
Ja, also Du hast auf der Index-Seite, also der ganzen ETF-Seite, da gibt es gar nicht so viel Neues. Das sind die großen, breiten Dickschiffe. Und auch nach wie vor sozusagen ESG-ETFs sind beliebt.
Aber was sind der meistgesparte Index? Das ist wirklich MSCI World und es ist der klassische iShares Core MSCI World?
Das sind die großen Core-Produkte, die günstigen, breiten, großen Aktien. Auf der einzelnen Aktienseite siehst du typischerweise, ich meine, auch keine Überraschung, was bei euch aufpoppt. Ne? Also USA ist ungebrochener Trend.
Ungebrochen, oder?
Ja. Ungebrochen.
Also wo früher, wo die Leute BASF oder Lufthansa hatten oder TUI, gibt es nicht mehr,
es
oder?
Es gibt ab und zu in Deutschland natürlich auch. Und du hast einen leichten Home-Bias, immer ein bisschen auf Deutschwerte, aber eigentlich ist es USA. Weil, mal ganz ehrlich, mal niedergeschrieben, ne? Die 10 größten oder 20 größten Unternehmen vor 20 Jahren in Europa und Deutschland sind genau die gleichen, mehr oder minder. Mhm. Ne? Ab und zu gibt es mal was Neues. Wie
Bayer ist ein bisschen Novo nach unten gerutscht.
Genau, Bayer rutscht runter, Novo Nordisk mit den mit Diabetes- und Abnehmensspritzen. Auf einmal sind sie on top. Aber ansonsten ist es mehr oder minder, sind es die gleichen Unternehmen und nicht nur das. Ich meine, auf die Spitze getrieben, das größte oder zweitgrößte Unternehmen macht, ist von der Brand her 200 Jahre alt und macht Handtaschen. LVMH.
Ja.
Hermes ist, glaube ich, sogar noch älter. Ah, wusstest du übrigens?
Oh, jetzt.
Also, wenn ich so mit Freunden sitze, die ein bisschen sozusagen da ein bisschen fancy unterwegs sind und irgendwie man spricht dann und macht dann irgendeine Bemerkung oder einen Witz und sagt Hermes, dann wirst du ja immer verbessert. Na, das heißt Hermes. Kennt ihr so Leute? Ja?
Nee, ich kenne den Holger immer so. Nee, umgekehrt. Ja?
Nee, das sind wir so.
Nee, da sind wir eigentlich ganz entspannt. Wir werden von unseren Hörern regelmäßig verbessert. Aber ist natürlich klar, weil aber Hermes ist ja der Paketdienst.
So, aber weißt du was? Ich werde in Zukunft mit Absicht immer Hermes sagen. Warum? Ja? Weil ich die dann nämlich gegen klug scheißen kann. Und zwar, es wurde von einem Deutschen gegründet. Thierry Hermes, war Franzose, sein Vater war Franzose, seine Mutter war Deutsche, in Krefeld. In Krefeld ist der sozusagen geboren.
Das ist gut. Das hättest du mal off the record sagen sollen. Jetzt wissen das ja alle.
Er ist dann zwar nach Frankreich gegangen als junger Mann mit 19, hat dann das losgetreten.
Und das ist der Bruder vom Paketdienstmann? Hermes?
Das ist der vom Gott.
Und noch eine andere Sache, wenn es wieder Beschwerden gibt. Ja. Also ich, wir müssen so viel arbeiten bei Scalable.
Ja.
Der Thierry Hermes, hat seine während der napoleonischen Kriege seine 5 Geschwister sind gestorben und seine Eltern war vollweise und hat trotzdem 200 Milliarden Unternehmen gebaut.
Jetzt
also keine Ausreden mehr. Wenn der Thierry das geschafft hat.
Jetzt wissen wir, wie der Erik, wenn man bei Erik arbeitet, was er dann sagt.
Ja, sag ich, guck dir den Thierry an.
Thierry spricht natürlich für Hermes, aber du hast natürlich, also Krefeld spricht ganz klar für Hermes.
Ja.
Also das ist Krefeld. Also,
das ist eine kleine Anekdote.
Ich mit Krefeld bei der Geschichte.
Die ist gut, die Krefeld-Episode.
Aber zurück super.
Zum Glück habe ich nicht solche Freunde, die sowas überhaupt bemerken. Aber.
Genau. Nee, zurück zum Thema des US, da entsteht das große Wachstum, da sind die Innovationen, die großen, die wirklich, also wir haben ja auch coole Unternehmen, aber die richtig großen, weltbewegenden Tech-Konzerne, die sind in den USA und die sind in China und die gibt es. Also es ist eine krasse Aussage, die gibt es nicht in Europa. Die gibt es aktuell nicht.
So eine SAP, komm.
Ja, aber es ist auch in den 70er Jahren, ist ein tolles Unternehmen aus den 70er Jahren.
Ja.
Die Großen, die sozusagen, wo du mal sagst, wo ist ein Unternehmen neu in den letzten 20 oder sind wir großzügig 30 Jahren sozusagen gegründet worden und spielt weltweit.
Ralf Dommermuth, United Internet.
Ja, genau.
Na gut, das ist jetzt nicht so, ich versuche es
mal. Das ist genau das Beispiel, was es
zeigt. Und da muss ich ganz kurz, den Punkt, den ich da eigentlich mitmachen will. Also um deine Frage zu beantworten, da ist der Fokus drauf im Einzelbereich und natürlich hier KI, Chiphersteller und diese Sachen. Aber ich sozusagen, wenn ich auch so spreche oder ab und zu spricht man mal mit der Politik oder mit Finanzregulatoren, dann ist immer, ach Mensch, wir brauchen einen mehr Zugang von Kapital hier in Europa, einen tieferen Kapitalmarkt. Da bin ich total dafür, bloß es wird von der falschen Seite immer geredet. Denn es ist nicht so, dass der Kapitalmarkt ist ja Mittel zum Zweck, dass der erst tief ist und dann kommen die Unternehmen auf einmal, sondern es muss andersrum sein. Wir müssen Bedingungen schaffen, dass, ich nenne jetzt mal einen aktuellen Trend, die Top-KI-Forscher weltweit nach Deutschland oder nach Europa kommen, dann entstehen hier große Unternehmen und dann wird der Kapitalmarkt auch tiefer, nicht andersrum. Aber aktuell ist es so, ich meine, im KI-Bereich, die gehen noch nicht ins GDPR-Land, um hier zu forschen, sondern die bleiben nach wie vor an der Westküste Amerikas oder wenn sie in China sind, dann sind sie in China. Ja? Oder halt in Japan.
Oder in Japan.
Aber dann sagen die doch auch logischerweise, wenn ich die Investoren gar nicht habe, wenn ich in Deutschland an den Markt gehe, dann dann kriege ich doch viel niedrigere Bewertungen, gehe ich da an der Wall Street an den Markt. Also irgendwie ist es jetzt so ein Henne-Ei-Problem, was du schilderst. Du sagst mir, es müssen die Unternehmen kommen, dann haben wir es schon tief. Aber die Unternehmen kommen natürlich nur, wenn es die Sachen gibt. Und wenn man in Deutschland guckt, bei den Neuemissionen hatten wir ja Douglas jetzt vor einer Woche. Und ich meine, das war ja wirklich, jetzt denkt man, das wäre irgendwie ein Verklappservice für Private Equity Buden, die einfach ihren Mist wieder loswerden wollen. Ehrlich, das ist ja...
Ich glaube, teilweise hast du natürlich recht. Ja, in Amerika dreht sich einfach mehr Geld und dann ist man mehr Schwungmasse. Aber ich glaube, die Urnarrative, ach, in Deutschland kannst du sozusagen wegen dem Kapitalmarkt keine nicht so viel sozusagen, wie die Investoren sagen, Value Extraction machen. Mhm. Das ist ein anderer Begriff. Ja,
oh, Douglas hat das ganz gut gemacht, Value Extraction. Genau. Aber leider nicht für die Aktionäre.
Sondern es liegt an, du kannst hier auch einen gigantischen Börsenwert, aber wenn das Unternehmen gut ist, die Business-Idee gut ist, das Team gut ist, ich meine, siehe die Spitzenbewertung damals von BioNTech an, kannst du das auch?
Die sind aber in Amerika an die Börse gegangen. Die sind auch in Deutschland dann irgendwie die sind auch gelistet gewesen, aber den Börsengang aus Amerika macht, die haben nicht gesagt, in Deutschland hätten wir überhaupt keinen gefunden, der Biotech macht, weil Biotech, hä? Und die haben nur das geschafft, weil sie die Strüngmann-Brüder hatten und überhaupt die Finanzierung bekommen. Das ist das Problem, wenn du die Kohle auch nicht kriegst, gehst du auch nicht nach Deutschland.
Aber schwierig. Mit dem Listing war es jetzt vielleicht ein falsches Beispiel, aber Kohle kam aus Deutschland, wie gesagt, von Unternehmern, Strüngmann, also ich glaube, es ist eher eine Ausrede, ja. Wenn wir hier gute Unternehmen kannst du hier bauen und dann kriegen die auch ihre Bewertung, weil dem Geld, das sehen wir ja. Ne? Wir sehen es ja an uns, ich nenne es mal scalable. Ja? Wir sind zwar, wir wachsen toll und so, aber wir sind jetzt auch noch nicht weltbewegend. Das zur Weltherrschaft, da sind wir noch auf dem Weg.
Und man kann bei euch keine Neuemission zeichnen, das ist doch Mist.
Genau, aber was ich sage ist, wenn du eine gute Idee und ein gutes Team hast, dann fließt die Kohle schon. Die fließt halt aktuell nicht aus Deutschland, sondern du kriegst halt dein Geld, was BlackRock hat investiert und wir haben Geld von viel großen, wir haben zwar auch großes Geld von HV Capital sozusagen aus Deutschland gekriegt, aber großbritannische Investoren. Mhm. Also du kriegst die Kohle schon, die ist in den meisten Fällen bloß halt nicht aus Deutschland. Das kreiert zwar ein Problem, weil deutsche Pensionssystem und die ganzen, die in Amerika mit investieren, ja, die Universitäten, die Pensionssystem, die haben natürlich dann, die verdienen ja dann, wenn die Unternehmen dann an die Börse geht. Und ja, wenn hier ein erfolgreiches Unternehmen das mal schafft, an die Börse zu gehen, fließt die Kohle ins Ausland. Aber als Unternehmer kriegst du das Geld schon.
Ja, aber guck doch mal, der DAX hat einen KGV von 13. Der S&P 500, selbst wenn ich die glorreichen 7 abziehe, hat einen KGV von 21. Wo gehe ich hin?
Ja, weil wenn ich die Dynamik habe, dort, wo es jetzt zwar teurer ist, aber dann...
Da gehe ich dahin, wo es so teurer ist. Das ist logisch. Warum will ich denn in Deutschland gehen? Also deswegen die Idee, klar, kannst du auch in Deutschland Geld einsacken. Und jetzt auch die Idee ist, wir müssen hier Venture Capital jetzt stärken. Da muss es vor der Politik noch irgendwelche Sachen geben.
Du warst ja fair und hast gesagt, pass auf, ich ziehe diese Top-Tech-Werte ab. Aber nichtsdestotrotz, Jamie Dimon hat das mal so schön zusammengefasst. Er hat gesagt, warum ist Amerika so stark auf der Business-Seite? Er sagt, wenn du 20 Gründe runterschreibst, was fürs Unternehmertum wichtig ist, ja, dann hast du in Amerika bei 20 oder bei 19 von diesen 20 die besten Bedingungen der Welt, findest du davor. Mhm. Ja. Und das fängt manchmal mit so ganz großen Sachen an, dass er sagt, Sicherheit und Schutz, ja, allein für das Land. Amerika hat die beiden größten Abwehrmechanismen, die Gott je gebaut hat, so beschreibt er das, die pazifischen Atlantischen Ozean und hat im Norden halt Kanada als Nachbarn, im Süden Mexiko, also sozusagen...
Nette Staaten. Russland ist ein bisschen weiter weg.
Genau, Riesenwasser links und rechts und dann geht er diese ganzen Schritte runter. Und was ich damit nur sagen will, ist, es lässt sich, genau, Henne und Ei hast du immer das Problem, aber ich glaube schon in Amerika, diese KGVs sind höher, weil die einfach schon die Businessbedingungen besser sind und der Kapitalmarkt hat dann nachgezogen.
Ja, genau. Und dann wirst du in Deutschland beschimpft, ja, du hast die Dividende angehoben und gleichzeitig entlässt du noch 100 Leute. Wie geht denn das? Musst du in die Talkshow tingeln? Hast da keinen Bock drauf, ehrlich. Jetzt sagst du mir, ich glaube, das falsche Mindset ist hier da.
Die Aktienrente wird eingeführt und dann gab es einen Sturm. Ich musste zu meiner Beruhigung von Twitter runter, weil ich habe es nicht ausgehalten, was da... Klar, von bestimmten politischen Seiten, aber was auch von Journalisten publiziert wurde zu diesem Thema Aktienrente. Jetzt verzockt der Staat sich da und was gab es für ein anderes Argument? Das Geld des Staates wird investiert und das zieht Aktienkurse nach oben und macht die reich, die schon Aktien haben. Also wirklich, das ist die Denke.
Wirklich, aber sicher. Und da willst du doch in dem Land, willst du jetzt einen Kapitalmarkt machen? Erik, da müssen wir noch mal neu wählen, glaube ich. Oder weiß ich nicht, was wir machen müssen. Aber wo du gesagt hast, Aktienrente, da wird ja auch auf Kredit gezockt. Ihr habt ja auch sowas. Kann ich bei euch fest, ihr habt ja auch mal irgendwie, ich glaube, bei dir kannst du auch mit Kredit machen. Nutzt das jemand oder ist das?
Lombardkredite. Ja, genau. Also sozusagen, du kriegst nur einen Kredit, wenn du Geld bei uns hast. Also genau. Nicht irgendwie, wenn du kein Geld, sondern du musst Wertpapier haben, dann kannst du das beleihen und kannst das wieder investieren. Ja. Du kannst das aber auch als superschnellen Kredit sozusagen nutzen, um eine private Ausgabe, weiß ich, Hochzeit oder einen Autokauf, sowas zu machen und ohne, dass wir dich eine Kreditfrage fragen müssen, weil wir die Sicherheit haben. Das ist eigentlich, dieser Lombardkredit ist ein Mechanismus, der im Private Banking für Vermögende sehr gern genutzt wird, Retail-Investoren aber nicht zur Verfügung steht. Ja? Und du könntest das auch in Aktien wieder investieren, sozusagen Generationenkapital des kleinen Mannes. Ja,
genau. Deswegen frage ich ja. Aber macht das jemand bei euch?
Es ist schon für eine kleinere Anzahl an Kunden, aber insbesondere Kunden mit etwas mehr Vermögen greifen dazu. Ja.
Cool. Also und jetzt wollen wir natürlich wissen, wenn die Märkte jetzt ein bisschen aufgeheizter sind und so ein bisschen, merkt ihr, dass die Leute mehr wieder zocken? Geht es da mehr hin und her? Klar, dass ihr mehr Umsätze habt, würde ich verstehen, aber ist es so, dass dann die Leute nervös werden und FOMO wieder eintritt und die Leute dann vielleicht ihren MSCI World Sparplan verkaufen, um dann irgendwie noch den letzten, weiß ich nicht, Soundhound AI oder wie diese ganzen Buden heißen, zu kaufen, oder ist es nicht so?
Nee, was du beobachtest, ist ungebrochen, die Leute gehen in den Kapitalmarkt generell und öffnen Depots. Also das ist wirklich stark jetzt in der breiten Masse. Wenn du auf einem einzelnen Depot oder auf einzelnen Anleger schaust, dann ist die Handelsaktivität deutlich immer noch unter 20 und 21 unter den Jahren. Du siehst einzelne Bereiche manchmal in einzelnen Aktien, ja, also wie gesagt, die Nvidia siehst du, da siehst du so mal was Einzelnes aufflammen, aber 2021 war ja wirklich in der Breite, wurde da total viel gehandelt. Das war aber auf dem Niveau sind wir bei weitem nicht mehr. Ja, es ist schon viel, deswegen sagt, die Leute sind gut drauf, optimistisch, aber nicht euphorisch oder crazy, wie es im Jahr crazy. 21 gewesen
ist. Also siehst du so einen großen, deutlichen Unterschied zu 21
siehst dann du schon, doch. Ja? Das ist eine erwachsene Rallye, nennen wir das jetzt mal.
Ja,
die erwachsene Rallye, das ist doch wunderbar. Und
es
ist
eher, wenn man über FOMO redet, dann ist es nicht die FOMO, oh, diese eine Aktie, diesen Hot Stock zu verpassen, sondern die FOMO kommt eher aus einer anderen Richtung, und zwar, wie gesagt, oh, schön, dass ich jetzt wieder Zinsen habe, aber die Zinsen sind ja nur da, weil die Inflation so nach vorne geprescht ist und die Leute sehen halt, boah, mit 2, 3 oder auch 4%, die ich vielleicht irgendwo bekommen konnte, ja, habe ich bei Weitem nicht diesen Inflationsausgleich geschafft und ich muss schon private Altersvorsorge weiterhin machen. Und das ist sozusagen eher die FOMO. Und die FOMO ist ja eine gute FOMO, weil wer das nicht kapiert, ne, das ist euer großes, der hat, wer es gerade als junger Mensch nicht kapiert, der hat in 30 oder 40 Jahren ein riesiges Problem.
Stimmt, und Zeit ist ja einer der Faktoren, das haben wir auch mal wieder gesagt, der einfach auch eine Rendite treibt. Weil irgendwann der Zinseszinseffekt, der schlägt sich erst so nach 20, 30 Jahren, geht es ja dann so exponentiell nach oben. Und wir sagen ja auch immer, Warren Buffett ist nur so reich geworden, weil er einfach alt geworden ist.
Ja.
Ein guter Teil ist einfach nur sein Alter und jetzt nicht nur die Genialität, die dabei ist. Krypto ist ja auch so ein Thema. Könnt ihr da irgendwie sehen, dass die Menschen da wilder werden? Und ich meine, ihr habt ja nicht so richtig Kryptomünzen, ihr macht das ja über
ETPs.
ETPs, genau.
Genau.
Läuft da mehr? Oder?
Da läuft mehr. Also wie gesagt, wir sind jetzt nicht ein rein rassiges oder natürliches Kryptohaus. Wir bieten börsengehandelte Produkte. Da kannst du sozusagen diese ganzen Tracker, die im Wertpapierportfolio ganz einfach und auch sozusagen steuerlich einfach die Wertentwicklung dieser Kryptowerte abbilden, die kannst du bei uns kaufen. Die sind da gelistet an den Börsen. Und da siehst du mehr Aktivität natürlich, weil die Kurse anspringen. Genau, ansonsten kann ich da so viel mehr gar nicht reinlesen, weil es ist ja nicht so, dass auf der Krypto-Seite neue Innovation jetzt auf einmal dazu gekommen ist. Dieses Große, würde ich sagen, ein bisschen ist der Markt schon verstummt. Also du hörst auch auf der Investorenseite, die Venture Capital Investoren, die Blockchain wird die Welt verändern, das hörst du nicht mehr so en masse und in der Tiefe, das ist schon ein bisschen ruhiger. Vielleicht ist das ironischerweise fast sogar der Moment, wenn wirkliche Use Cases und wirkliche Entwicklungen stattfinden, weil es war schon sehr aufgeheizt, diese ganze Narrative. Aber es ist vor allem jetzt der Handel, der hat, also meine Interpretation ist, der hat angezogen, weil die Kurse nach oben gegangen sind. Ja, das ist sehr.
Ja, klar, weil in Amerika natürlich diese ETFs in Bitcoin.
Ja, und natürlich, genau. Ganz interessant natürlich, BlackRock als großer Name hat das Produkt gelauncht. Da sind, glaube ich, 6 oder 7 Milliarden schon drin. Also in einer irrsinnigen Geschwindigkeit. Mhm. Und damit eben natürlich so ein Stempel der
Seriosität
draufgegeben. Aber genau, der große, da gebe ich dir schon recht, das war ein großer Hebel. Ja.
Und den kann man aber euch nicht handeln, den
EBIT. Nee, den wird man auch, EBIT. Wenn außer die sogenannten UCITS-Richtlinien hier in Europa, also das sind die Regeln, die so ein Fonds, ETF ist ein UCITS-Regeln, wenn sich die nicht ändern wird, was sie nicht ändern werden, glaube ich, wird es die nie hier geben. Weil in Amerika kannst du ETFs auf einen einzelnen Wert, auf eine einzelne Währung oder einen einzelnen Rohstoff auch herausbringen. Das in Deutschland oder in Europa geht das nicht. Das muss eine Diversifikation haben. Deswegen gibt es auch keine ETFs auf Gold. Es gibt zwar, um ehrlich zu sein, Produkte, die sich mehr oder minder genauso verhalten, genauso anfühlen.
Aber rechtlich ein anderes Konstrukt sind.
Haben. Aber wenn man jetzt sozusagen in den Details mal ist, es wird hier diesen reinrassigen Single Commodity, wie man sagt, also
ETF,
wird es nicht geben. Nee.
Und das ist die UCITS-Anforderung, weil viele sie immer fragen, auch bei uns immer anfragen, Mensch, da gibt es diesen spannenden ETF in Amerika, warum kann man den in Deutschland denn nicht handeln? Und dann ist das einfach das oder weil es steuerlich einfach schlechter gehandhabt wird?
Das Steuerliche ist gar nicht, also das Steuerliche ist, das ist nicht der, da sind diese ETPs genauso wie die ETFs.
Ja gut, nein, ich meine jetzt aber auch andere ETFs, es gibt ja in Amerika eine viel größere Auswahl an ETFs. Da guckt man viele, beispielsweise früher der ARK Innovation, den können wir nicht handeln, weil...
Genau, weil da eine aktive Komponente ist. Also du hast in der europäischen Regulierung schon andere und ein bisschen restriktivere Voraussetzungen, sodass du nicht das gleiche ETF-Repertoire hier hast. Ja. Aber im Endeffekt ist es nicht so entscheidend, weil wer Krypto über so einen Tracker abbilden will, ja, der kann das auch machen. Ist halt nicht ein offizieller ETF, ja. Im Goldbereich ist es ja mega etabliert. Ich glaube, dieses große Euwax Gold, wie es
da Euwax Gold 2 von der Euwax oder Xetra Gold von Xetra
Standard.
Das klappt ja.
Was mich noch interessieren würde, ist, wir haben ja so in den letzten 1-2 Jahren die Sparplanaktien entdeckt. Was sind denn da so die Favoriten? Weil das könnte sich ja noch so ein bisschen unterscheiden, dass sozusagen, wo gehen die Leute, mit welchen Aktien gehen sie speziell in Sparpläne?
Die großen Tech, also ich kann aus dem Kopf jetzt nicht den Nummer 1 sagen, aber da gibt es keine großen Branchen. Das sind die großen US. Also die Top 10 sind so 9 von 10 sind die großen Top US-Werte. Okay. Ja, das ist die Tesla und die Amazon und die Microsoft und
Nvidia.
Nvidia natürlich jetzt. Ja, Nvidia ist ja eigentlich eine Aktie, die den meisten Anlegern hat das ja bis vor, weiß ich, keine Ahnung, 12 Monaten nicht so viel gesagt, ja. Und ist jetzt auf dem Radar, euch schon, aber das sind die großen US-Tech-Stocks. Oder die großen Plattformen, wenn man so will, ne?
Und guckst du dir manchmal, sitzt du dann auch davor, ich liebe es ja, im Bloomberg zu sitzen, irgendwelche bunten Ideen mir rauszuholen, dass du manchmal vor eurem großen Datenuniversum sitzt und denkst dir so, oh, ich guck mal, was so Menschen machen, ob die klug sind oder nicht so klug. Machst du sowas und du suchst dir Ideen manchmal raus und findest du dann irgendwelche interessanten Muster? Oder ich könnte mir vorstellen, wenn ihr so viele Kunden jetzt ja habt, die auch so viel Geld verwalten, dann muss ja irgendwie was... Da musst du doch schon ein bisschen mehr Knowledge haben als der normale Mensch, der das halt nicht hat.
Ja, du wirst überrascht oder jetzt enttäuscht sein. Gar nicht. Hauptgrund ist, mir fehlt die Zeit. Ne? Ich meine, die Firma hat jetzt auch, wir haben über 500 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und du hast so viel Zeugs einfach zu tun. Mhm. Ja, und dazu irgendwie das Privatleben auch noch so ein klein bisschen gestemmt bekommen. Also würd's gerne viel mehr machen, aber du entwickelst dich ja, hört sich ein bisschen hochtrabend an, aber von so einer Expertenrolle und wo du am Anfang haben wir alles selber gemacht. Da habe ich auch, wenn wir mit Investoren gesprochen haben, jede einzelne Slide und die Grafik nochmal hingefummelt. Das klappt nicht mehr. Ne? Ich kann nur noch die Firma und mir Zeit für euch nehmen. Ansonsten.
Gute Priorisierung.
Das habe ich so ganz subtil nochmal reingeschleimt.
Nein, das ist
total unauffällig. Das ist völlig okay für uns. Du bist ja auch unser Lieblingsstammgast.
Aber du guckst dir nicht jeden Tag deine Assets under Management und die Kundenzahlen an. So.
Also doch, jeden da hast Tag, du schon, da schaust du drauf.
Kannst du jeden Morgen so, wie du aufstehst?
Was wir haben so
was ist das erste Datum, was du anguckst, wenn du morgens aufwachst?
Du, ich schaue in die, das erste ist schon das Hauptsteuerungsinstrument für mich, ist immer noch die E-Mail-Inbox. Also das ist auch so meine, ich weiß, soll man nicht so, aber das ist meine To-Do-Liste auch. Okay. Ja? Meine Inbox, da ist für mich, dann haben wir so ein hausinternes Kommunikationstool noch. Und ansonsten natürlich diese Dashboards, da klickst du drauf und schaust, wie es so läuft. Aber da ist, wie gesagt, der Laden ist jetzt so geölt und groß, da ist ja nicht so, dass dann auf einmal... Boah, da kam jetzt über Nacht eine Milliarde, sondern das tickert mehr oder minder jeden Tag eigentlich gleich hoch. Ja, außer wenn jetzt starke Marktbewegungen sind, dann guckst du natürlich, dann hast du mal außergewöhnliche Handelszahlen. Aber diese Assets, das ist geölt, da kommt jetzt jeden Monat wird so ein
Schnaps mehr. Der Laden ist gut geölt.
Jeden Morgen kommt das so rein. Ja.
Außerdem ist das doch am Ende doch auch der Schwarm. Ich meine, was soll er da großartig entdecken? Also das sind ja, wenn da Millionen Leute handeln, ich glaube so die Spezialtipps und die Spezialideen, die musst du schon genau suchen.
Doch, du kannst ja gucken, welche Kunden am erfolgreichsten sind. Und dann trackst du die einfach. Und dann guckst du einfach, was die machen und denkst dir, vielleicht haben wir den nächsten Warren Buffett drunter.
Ja, so Copy-Trade-mäßig.
Ganz genau. Ja. Gibt's das, glaube ich? Habt ihr wirklich so
Kunden? Wir haben keine Copy-Trade-Funktion, nee, das haben wir nicht. Aber könnte ich mir mal anschauen. Mache ich, wie gesagt.
Aber ist die Performance der Kunden wirklich unterschiedlich oder ist verwischt das wirklich so zusammen?
Also im Mittel per Definition verwischt es natürlich, aber du hast also auch wiederum per Definition natürlich Leute, also wenn immer du konzentriertere Risiken natürlich eingehst, hast du eine Performance, die von der Mitte abweicht und man müsste dann mal schauen, das wäre ganz interessant, die außergewöhnlich erfolgreichen Investoren liegt es daran, weil die einfach, das ist ja, also
konzentrierte Wetter und Glück?
Ob es dann Glück oder einfach konzentriertes Können ist, ob die eine konzentrierte Position einfach groß gewichtet haben und gehalten haben oder haben die wirklich eine höhere Aktivität und schaffen es wirklich oft, öfter als 50% richtige Momente, richtige Trades oder Pair-Trades oder sowas einzugehen oder das müsste man sich mal anschauen. Ja? Ich würde, meine Vermutung wäre eher, wer abweicht, insbesondere positiv stark abweicht, der hat eine Konzentration genommen. Ja, wir sprachen ja im Vorgespräch so ein bisschen über Bill Ackman, so ein bisschen Bill Ackman-Style.
Ja. Stimmt, und das kann gut gehen. Und wenn man ein gutes Händchen hat, geht es häufiger gut, als es schlecht geht. Und dann hat man ja eine Sache.
Seht ihr eigentlich, was mir gerade einfällt, könnt ihr tracken, wie oft die Leute die App öffnen am Tag?
Ja,
also das ist eine gute Frage. Das wird doch momentan, also ich habe einen guten Freund, der guckt da momentan sehr häufig rauf. Und wenn es ja dann schlecht läuft, sagt man ja, interessiert einen das eigentlich wochenlang nicht. Seht ihr das so deutlich?
Du, das kannst du sehen. Das sind ja sozusagen so Standardzahlen, die nennen sich dann Daily Active User. Also ein Active ist immer jemand, der muss nicht jeden Tag mal auf den Kaufknopf drücken, sondern wer die App aufmacht.
Wer aufmacht, ja.
Weekly, Monthly, Yearly, Quarterly Active User. Und was wir da eigentlich sehen, ist, ich glaube, das ist bei uns oder auch anderen Online-Brokern gar nicht groß unterschiedlich. Du hast so gut wie fast alle, es gibt ein paar, die wirklich ganz beinholt sind oder die einfach mal Geld drauf geladen haben und haben es fast vergessen, aber so gut wie fast alle schauen schon pro Quartaler, pro Jahr mal rein. Und wenn du auf kürzere Achse gehst, wird es natürlich immer weniger. Auf monatlicher Sicht hast du wahrscheinlich immer noch deutlich über 50%. Und auf wöchentlicher, täglicher Sicht wird's dann etwas weniger. Ist nicht so, dass ich gar nicht mit den Zahlen rausrücken will, aber aus dem Kopf weiß ich es jetzt nicht, weil für mich so relevant ist es dann nicht. Wir müssen immer schauen, dass wir natürlich einen Mix haben auch. Du brauchst auch aktivere, weil es natürlich auch querfinanziert für die Plattform. Auf der anderen Seite sind diese Sparer und ETF-Sparpläne, das ist so ein tolles Geschäft. Am Anfang ist das klein, aber das geht dann immer weiter raus. Und auch wer einen reinen ETF-Sparplan hat, hat dennoch immer eine bestimmte Grundaktivität, weil du baust einen Sparplan auf, dann kriegst du irgendwie ein Weihnachtsgeld gezahlt oder vielleicht eine Summe aus, was weiß ich, Vererbung, Lebensversicherung, die zurückzahlt. Wo tust du das Geld rein? Da, wo du jetzt schon deine, weiß ich, drei Aktien und drei ETFs bespart hast. So. Oder die Leute brauchen das Geld ja auch zum Leben. Geld soll ja auch dafür da sein, dass ich mir was von leisten kann und nehme es wieder raus. Und dann hast du Aktivität im Portfolio, dass du so ein bisschen auch, du hast die Frage zwar nicht gestellt, aber als, diesen ETFs, wie sollten die überhaupt Geld verdienen? Das sind nicht tote Portfolien, das sind super interessante Kunden, die wir ja auch über die Zeit aufbauen wollen. Also diese Idee ist immer so ein bisschen Charles Schwab. Ja, Charles Schwab hat damit in den 70er, 80er Jahren angefangen. Die haben alle gesagt, was habt denn ihr da für Kunden? $3,000, da kannst du auf keinen grünen Zweig kommen. Ja, mittlerweile haben die Durchschnittskunden von Charles Schwab $300,000. Ja?
Zinseszinseffekt.
Unglaublich.
Ja, und weil die dabei bleiben. Und wie gesagt, dann kommt irgendwann das Weihnachtsgeld rauf, dann kommt irgendwann vielleicht das Erbe rauf oder was auch immer.
Man kann nicht feststellen, ich muss nochmal die Frage stellen, dass die Leute häufiger gucken, wenn es gut läuft.
Doch, das machen sie. Also wenn mehr Wohler im Markt ist, und das ist ja dann, das kreiert ja positive, aber auch sozusagen auf allen Ober- und Unterseite Abweichung, dann schauen die Leute natürlich mehr drauf. Also es ist jetzt schon, das hat schon angesprungen. Es war eher so letztes Jahr oder letzten Sommer, da ist wirklich so eine totale
Lethargie.
Ruhe und Sommerflaute gewesen, wo die Leute dann das mal komplett mal beiseite gelegt haben.
Aber ist ja interessant, braucht ihr dann mehr Serverkapazität, wenn die Leute alle ihre Apps aufmachen, oder merkt man das? Oder kann man auch da was dran feststellen? Ja,
also je nachdem, wie tief du sozusagen jetzt da in den Kaninchenbau runterrobben willst, aber die Serverkapazität ist natürlich das Interessante. Wir sind auf AWS.
Ja.
In der alten Welt, ja, ohne Cloud Computing, musste tatsächlich entweder auf diese Spitzen vorbereitet sein oder dann halt losrennen und Server,
Server kaufen.
In den klimatisierten Raum stellen. Bei uns im klimatisierten Raum stehen die Bierkisten, weil du machst einfach, du scalst das kannst du von einer Sekunde auf die anderen bei Amazon halt hochscalen und dann berechnen sie halt mal einen höheren Preis und mal einen tieferen. Mhm. Also das ist schon wirklich, du kannst halt Businesses überhaupt bauen oder auch kosteneffizient bauen durch diese Cloud-Lösung.
Weil du diese Fixkosten nicht hast.
Die in der Vergangenheit nicht möglich waren. Und das ist auch unser Vorteil. Unterbrich mich, wenn ich dazu in die Richtung spule. Aber unser Vorteil natürlich gegenüber, hey, wie schafft ihr denn das überhaupt? Woher kommen denn überhaupt die Kunden? Preis ist eine Sache, aber wie schafft ihr denn so einen Preis zu halten, das so kosteneffizient zu machen gegenüber den Bankenwettbewerbern?
Die Legacy-Costs haben.
Die Legacy-Costs sind gigantisch groß, weil die großen Banken, da ist keine einzige in der Cloud. Die haben vielleicht mal eine oder zwei Applikationen und mal eine App da laufen. Aber die Kernsachen sind nicht in der Cloud und sind fast unmöglich zu migrieren, außer du schließt den Laden wirklich lange ab. Du kommst da fast gar nicht mehr runter von den On-Premise geführten Sachen. Okay.
Und trotzdem, also das mit den Legacy-Costs ist ja klar, ist ein Punkt. Und trotzdem stört uns ja immer wieder diese Hausbankträgheit. Also irgendwie verschwindet das ja nicht. Also vor 3-4 Jahren haben wir gedacht, okay, da war N26 und dann kam Trade Republic und Scalable und so weiter. Smart, und die Leute müssen doch irgendwie checken, das funktioniert alles viel besser, viel smarter, viel günstiger. Also weg mit dem, ich sag jetzt nicht wie die Hamburger Sparkasse, das ist immer, da kriege ich immer Ärger. Nein. Ist meine Hausbank immer noch, auch noch. Also weg mit dem Girokonto oder mit dem Depot da. Aber irgendwie ist da so eine Trägheit, also so die Massen, ihr habt jetzt 1 Million Kunden, alles schön und gut, aber bei der Hausbank sind sie trotzdem irgendwie alle noch.
Bei der Hausbank sind sie, bleiben aber meistens dann mit dem Produkt, sage ich jetzt mal, mit dem Angebot da, wo die Bank am schwersten Geld verdienen kann. Und zwar genau mit dem Konto. Konto ist ultra auf. Girokonto ist ein infrastrukturmäßig total aufwendiges Produkt. Ja, weil Einzahlung, Auszahlung hat auch viel größere Fraud-Risiken. Ja, weil wenn ich mal schaffe, mich in dein Girokonto einzuloggen, kann ich die Kohle wegüberweisen und die ist futsch. Vielleicht ersetzt es die Bank dir. Aber ansonsten ist das weg. Im Wertpapierdepot ist das alles ein bisschen viel schwieriger, weil du kannst ja Geld nur zu dir selber auszahlen, nicht auf Drittkonten. Und also, was ich sagen will, ist, so ein Girokonto, ja, ist ein infrastrukturmäßig hochaufwendiges Produkt. Und du kannst aber so gut wie keine Kohle dafür nehmen. Weil du kannst ja an diesem klassischen Geschäft, du hast ein Konto und eine Karte, dieses Kartengeschäft, wo du sozusagen über diese sogenannte Interchange-Gebühr was verdienst. Mhm. Also du benutzt die Karte und dann muss der Händler was abdrücken. Das war früher 2 oder 3%. Das ist heutzutage, das ist eine EU-Regulierung, auf 0,2% runterkollabiert worden, also gezehntelt worden, die Gebühren. Und die Hälfte nimmt Apple Pay noch, wenn du Apple Pay benutzt. Also du kannst in diesem Kartenbereich, was früher so eine Möglichkeit war, mit dem Konto Geld zu verdienen, keine Kohle mehr verdienen. Wo du natürlich wieder Geld verdienst, ist, auf dem Girokonto gibt es keinen Zinsen und das lohnt sich jetzt.
Genau. Aber wie macht denn das dann, da muss ich jetzt mal fragen, wie macht denn das dann der Christian bei Trade Republic? Der hat jetzt eine Karte, der macht ja Girokonto, dann verwässert er sich ja seine ganze schöne Rendite mit diesem Kartengeschäft.
Also ich meine, muss den Christian da selber fragen, sozusagen, von außen betrachtet, ist es bei ihm ja schon ein bisschen was anders, weil er Wertpapiergeschäft da sozusagen mit verlinkt. Ja, es ist nicht nur sozusagen eine reine Karte und dann ist immer dieses Gesamtspiel aus, aber wie gesagt, zu viel kann ich mich gar nicht äußern, weil sozusagen will ich ja nicht, seien es nicht gut oder schlecht reden, da muss er selber für reden. Es ist, glaube ich, auch insgesamt einfach, es verbreitert so die Offerten, die überhaupt hat. Und vielleicht sprichst du damit auch eine Kundschaft an, die sonst noch nicht so zu dir gekommen wäre, weil die sagte, ETF-Sparplan will ich mir nicht einrichten.
Und dann kriegst du sie rübergezogen.
Das kann ich so, und dann kriegst du rübergezogen. Okay. Und wenn das deine Kundenakquise nach unten nimmt, dann macht die Rechnung Sinn. Also von daher, ich wollte damit jetzt gar nicht sagen, sein konkretes Produkt macht keinen Sinn, sondern ich komme ja von einer ganz anderen Seite und sage, was weiß ich, bei der Sparkasse, da fehlt der Kunde gar nicht, der ist immer noch da, der hat bloß die Value-Add-Services, wo du Geld verdienen kannst, die macht er nicht mehr bei dir, er macht das Wertpapierdepot, macht er bei uns. Und nicht nur das, er macht auf einmal eine andere Sache, und zwar, keine Ahnung, irgendwann mal eine Fremdwährungsüberweisung. Machen die meisten nicht im Leben, aber vielleicht doch mal. Da studiert die Tochter dann in Großbritannien oder macht eine Asienreise. Fremdwährungsüberweisung, die kosten ja richtig Asche. du kriegst dann einen anderen, in Anführungsstrichen, falschen Wechselkurs. Ja? 4-5% im Mittel, eine normale Fremdwährungsüberweisung. Das machst du jetzt nicht mehr über deine Bank, wo sie früher was verdient hat, sondern das machst du über TransferWise beispielsweise oder andere Startups, wo du das sozusagen da machen kannst. Und was ich nur so ein bisschen erklären will, ist, der hockt immer noch mit dem Girokonto da.
Aber alle knabbern sie an deiner Marge, das wäre
also hier. TransferWise ist da und
Scalable
auf der Geldanlage hier und okay. PayPal hintenrum. Und das kneift die Banken eher.
Aber gut, jetzt haben sie ja die Einlagen
gut verzinst. Durch die Zinsen
haben die doch wahnsinnige
durch die
Gewinne.
Zinsen durch die Zinsen knallt natürlich jetzt.
Aber wenn das verschwindet jetzt wieder,
dann haben sie das.
Dann geht das Wasser nämlich zurück und dann siehst du,
wer nackig ist. Ja, dann siehst du mal, wer nackig ist.
Das ist aber tatsächlich so. Die Girokonten, die gibst du nicht auf. Und zwar, wobei dann man das auch machen müsste eigentlich.
Aber jetzt gibt es immer wieder.
Da ist eine große Lethargie. Im Finanzbereich ist generell eine große Lethargie. Es ist einfach so, ja. Und da ist natürlich eine Lethargie, weil da wird's. Es gibt zwar Umbuchungsservices, also Umziehservices fürs Konto, aber gefühlt ist einfach, weißt du, da geht dein Handy ab und das Fitnessstudio und die Miete und der
zahlt
rein.
Das nervt
einfach, dann hast du einfach Schiss, boah, ich ändere das und oh, da vergesse ich was, dann kriege ich eine Mahnung, ist einfach irgendwie, das macht man nicht. Und das Ding, die Dienstleistung funktioniert ja auch, die Konten sind entweder günstig oder kostenlos. Warum? Ja.
Mein Konto ist nicht.
Jetzt gibt es trotzdem immer Verbraucherschützer. Habe ich letztens eine Untersuchung gesehen, die fand ich ja völlig absurd. Da ging es darum, ihr würdet mit Newslettern versuchen, die Leute zum Zocken zu bewegen. Also es gibt immer noch Leute, die sich an dem Geschäftsmodell Neobroker, da wird dann suggeriert, naja, wenn dann viel gehandelt wird, dann können die nur verdienen, sonst verdienen die ja nichts. Deswegen müssen die einfach die Leute zum Zocken irgendwie verleiten. Warum sind die Verbraucherschützer so? Eigentlich habt ihr ja auch eine Funktion, Deutschland Altersabo zu irgendwie wegzukriegen, Leute einfach in den Sparplan zu bekommen. Aber warum sind die trotzdem noch so negativ? Also Verbraucherschützer wundert mich jedes Mal wieder.
Ja, ich habe die Studie auch gesehen. Ich habe sie mir natürlich auch durchgelesen, weil wir natürlich darunter untersucht wurden.
Euer Scalable Bits and Pieces, so heißt der Newsletter.
Der Gag ist bloß, wir kommen da super gut weg. Also das steht wirklich so. Also der Titel ist ein bisschen. Der ist viel krasser als dann, was in der Studie steht. Also zumindest, ich spreche jetzt einfach nur mal für uns, will auch nicht über Wettbewerber schlecht sprechen, die da mitgesagt sind, aber man kann sich Studie sicher anschauen. Wir kommen da sehr gut weg, sondern nicht nur das, sondern da wird explizit gesagt, der Newsletter von Scalable hat eine Breite und bringt sozusagen Finanzwissen, erklärt das, wie wir uns das eigentlich so vorstellen. Mhm. Ja? Von daher sind wir da happy, nichtsdestotrotz, ja, oftmals wird es verkürzt dargestellt, ist das so. Sozusagen ist der Titel ein bisschen, geht in diese Richtung. Ja, ich meine, grundsätzlich gebe ich dir recht, wann wird für uns, was ist ein gutes Businessmodell? Kundenakquise ist teuer und für uns lohnt der Kunde sich nur, wenn wir den lange halten können und der größer wird. Und deswegen sind die Anreize, auch wenn einer sozusagen mal kurzfristig draufschaut und sagt, nein, ich habe doch einen Anreiz, mit dem jetzt in einer Woche riesen zu handeln und das ist doch scheißegal, was aus dem wird. Nee, wenn der Kunde nicht jahrelang bei uns wird, dann ist es negativ sozusagen von der Geschäftsrechnung. Und deswegen sind wir total aligned mit den Kunden, mittel- und langfristig. Und das muss man noch so ein bisschen mehr reinkriegen. Manchmal hat es so Schlagseite, dass man denkt, oh, jeder, der irgendwie Business macht, zieht Argwohn auf sich. Aber das ist doch, also es gibt immer Einzelbeispiele, auch noch schlechte Einzelbeispiele, aber das ist doch Quatsch. Das ist auch so ein bisschen so, als wenn ich denke, ach, du gehst zum Arzt. Holger, der Arzt, der hat ja gar kein Interesse, dass du gesund wirst. Weil wenn alle gesund wären, dann würde er kein Geld verdienen, ja. Und das ist so, wenn ich mit der Attitude natürlich rangehe, ja, dann habe ich so. Und
gut,
manchmal hat es eine Schlagseite, aber grundsätzlich haben wir sehr, sehr guten Dialog eigentlich mit Verbraucherschützern. Und die Sachen, die dort empfohlen werden, gerade dieses große ETF-Geschäft, das ist 1:1, was wir umsetzen.
Ja, eigentlich ist das, was ihr macht.
Manchmal ist es natürlich so, dass ich schon denke, die Maßnahmen, die empfohlen werden, um Verbraucherschutz noch besser zu machen, die behindern ironischerweise genau dieses ETF-Geschäft, was wir machen. Ich nenne mal ein Beispiel. Ja? Es ist vielen gar nicht so bewusst, aber weil es wird ja über die deutsche Aktienkultur immer ein bisschen gemeckert. Ja? Mhm. Aber Deutschland ist in einem Bereich nämlich absoluter Europa-Champion, nämlich in dem Bereich ETFs. Es gibt in keinem Land Europas wird so viel in ETFs investiert wie in Deutschland. Fast, also wir haben das ETF-Volumen auf Privatinvestorenseite ist fast doppelt so groß wie im Rest Kontinentaleuropas zusammen. Und es gibt diese Produkte wie zum Beispiel kostenlose ETF-Sparpläne. Das ist eine deutsche
Erfindung. Nirgendwo anders.
Die gibt es nirgendwo
anders. Ja, ja.
So, und der Grund ist nicht irgendwie bessere oder härtere Verbraucherschutzmaßnahmen. Ja, Verbraucherschützer fordern ja immer diesen Zuwendungsbanding gibt es zum Beispiel in Ländern wie Finnland, Niederlande, Großbritannien. Wenn du in die Länder gehst, da ist ETF-Zugang für Privatinvestoren viel schlechter. In Großbritannien gibt es das quasi gar nicht, Zugang von Privatinvestoren zu ETFs, weil da müssen nämlich alle ETFs über die Londoner Börse gehandelt werden. Und da sind die Kurse gut, genauso wie bei uns, aber die Nebenkosten sind sauteuer. Mhm. Ja, du zahlst dafür Clearing und Settlement 10 Pfund. So, und deswegen kannst du keine Sparpläne und dergleichen machen. Und deswegen ist Deutschland eigentlich ein Spitzenreiter. Und ich würde mir da manchmal mehr wünschen, dass man, bevor man so ein bisschen mit der breiten Axt irgendwelche Vorschläge macht, die dieses Geschäft, dieses tolles Pflänzchen, was wir da haben, beschädigen, sich mal hinzugehen und zu sagen, Moment mal, in diesem Bereich, da ist Deutschland wirklich super. Die günstigsten, besten Produkte, die günstigsten Ausführungswege gibt es hier. Woran liegt denn das eigentlich? Und da sich mal die Zeit zu nehmen, zu sehen, das liegt zum Beispiel daran, dass wir nicht nur konkurrieren zwischen den Anbietern, also zwischen den Brokern, sondern wir konkurrieren zwischen den Börsen auch. Das gibt es in keinem Land.
Execution, genau.
In keinem anderen Land Europas gibt es das Börsenplätze. Hier konkurriert Frankfurt mit Berlin, mit Hamburg, mit München, mit Stuttgart. Und in den anderen Märkten gibt es eine Monopolbörse und die hat zwar gute Kurse, aber die hat sauteure Nebenkosten und nimmt extra Geld für Preise. Ansonsten kriegst du die verzögert mit einer Viertelstunde. Und sich sowas mal anzuschauen, zu überlegen, wie kann man diesen tollen Wettbewerb, den wir haben, vielleicht in den Rest Europas umzusetzen, anstatt mit so Pauschalverboten dieses Pflänzchen kaputt zu machen. Und da reden wir, sind wir im Austausch mit denen. Aber muss man schon so ein bisschen die Details klar rücken.
Jetzt sind wir bei Regulierung. Du hast ja versprochen, dass du was über Regulierung sagen willst. Wir hatten ja, als du das letzte Mal da warst, ja über dieses Payment for Order Flow gesprochen. Da ging es ja darum, das Geschäftsmodell, dass ihr Aufträge an bestimmte Börsen weiterreicht, dafür eine gewisse Vergütung bekommt. Und das ist ja, soll ja irgendwann mal, wann soll es, 2027 oder wann wird das?
In 3 Jahren jetzt.
In 3 Jahren jetzt, okay. Und da hat sich nichts dran geändert.
Nee, das ist erstmal so. Vielleicht wird es wieder gedreht. Ist eine kleine Hoffnung, aber die Hoffnung ist nicht komplett umsonst, weil auf einmal sind nämlich die Endverbraucher und die Endanleger, die gehen richtig auf die Barrikaden. Und das hat man, glaube ich, nicht so auf dem Schirm gehabt, als man diese europäische Regulierung gemacht hat, dass man die vermeintlich Schützungsbedürftigen, die das gar nicht wollen. Ja, also man erlebt so ein bisschen in Anführungsstrichen den kleinen Traktormoment. Ja, und vielleicht dreht sich das auch, aber die kurze Antwort, ohne mit Details zu nerven, die nächsten 3 Jahre ändert sich da nichts. Und ab 3 Jahren wäre es dann schlagend, aber ob es dann wirklich schlagend ist, da ist die Messe noch nicht gelesen.
Also wir haben hier ordentlich getrommelt.
Ja, wir haben unseren Traktor, wir haben zumindest
Petitionen,
mal...
Petitionen verlinkt, etc. pp. Also ist tatsächlich ein großer Aufschrei auch bei uns in der Community.
Wir haben den Diesel geliefert für den Traktor. Den genau, Diesel, also da sind wir schon mal, da haben wir mitgemacht.
Na, fast fest, du hast doch bestimmt so einen Hipster-Porsche-Traktor, den am Wochenende
genau, fährst. Als Drittwagen allerdings. Ne?
Ja, genau. Sehr gut. Gut, dann gab es noch die zweite Sache, da ging es um ETFs. Und die Frage, ob man da Deals machen kann, was ja auch für einen kostenlosen Sparplan nicht ganz unwichtig ist, weil der ist ja nur kostenlos, weil ja irgendjemand muss ja auch eine gewisse Gebühr bezahlen. Was ist daraus geworden?
Genau, also ich mache es möglichst kurz, weil man kann da stundenlang drüber reden. Und zwar das Ding heißt Retail Investment Strategy. Da mit ganz guten Zielen, und zwar den Kapitalmarkt zugänglicher machen zu transparenten, günstigeren Produkten für Privatinvestoren. So. Und die Maßnahmen... Eine große Maßnahme, die da drin stand, dass sogenannte Zuwendungen nicht mehr angenommen werden sollen. Und dieses Zuwendungsverbot kommt eigentlich aus einer ganz anderen Richtung, und zwar eher in der Anlageberatung. So nach dem Motto, ich gehe zu dir, du berätst mich und du verkaufst mir nicht das, oder berätst mich und verkaufst mir gar nicht das beste Produkt für mich, sondern du verkaufst mir das Produkt, wo du am meisten Kohle verdienst. So. Und mit diesem großen Verbot kam man nicht durch, aber man war dann trotzdem der Meinung, irgendetwas muss jetzt hier verboten werden. Dann hat man sich auf einen Bereich geeinigt, wo die kleinste oder
wo
gar
die Lobby
keine
nicht
Lobby
so groß ist, genau.
Und zwar Execution Only. Und das würde Online-Broker unter anderem betreffen. Und im Online-Broker ist ja so, da werden ja gar keine Produkte verkauft, sondern du suchst ja selber aus.
Genau.
Du kannst bei uns, wir haben alle Aktien, alle ETFs, alle Fonds, die dann dort, die zugelassen sind für Anleger, die kannst du bei uns, suchst dir selber aus. Und da wollte man diese Zuwendung verbieten, was zu einer ironischen Situation geführt hätte, wo der klassische, die teuren Vertriebswege mit den teuren Produkten, insbesondere im Versicherungsbereich,
das wäre erlaubt geblieben.
Die können weitermachen.
Ja, ja.
Und die Online-Broker, wo du die beste Entwicklung, also bei uns über 70% der Gelder, der angelegten Gelder, sind in ETFs. Mhm. Der Rest ist in Aktien, ja. Wo das sozusagen, wo das gestört wird. Und jetzt gibt es eine ganz neue Wendung. Das ist erstmal vom Tisch. Man hat in dem Wirtschaftsausschuss, Econ heißt der, des Parlaments abgestimmt, gestern darüber, und hat das Ding vom Tisch gewischt. Weil man, glaube ich, erkannt hat, das macht keinen Sinn und das verfehlt die Ziele, die wir eigentlich machen wollen. So, das kann natürlich jetzt nach der, und jetzt vor der Wahl, die ist ja im Sommer, kommt da nichts vor der Europawahl. Nach der Europawahl, keine Ahnung, werden neue Schwerpunkte gesetzt, vielleicht kommt es nochmal wieder auf den Tisch, wer weiß es, wir wissen ja auch nicht, wie die Wahl ausgeht. Ja, so, das ist erstmal vom Tisch und damit ist jetzt eigentlich jetzt erstmal erzählt. Was ich sozusagen nur nochmal sagen will, weil es mir ganz wichtig ist, deswegen mache ich auch diese Roadshow dafür, ja, man muss die Endverbraucher ein bisschen mehr aufwecken, weil die werden nie gefragt in deutschen Prozessen, lustigerweise nie, ja. Die Anleger auch mal mit aufzuwecken und sagen, ey, pass auf, werdet da auch mal laut, entweder online, weil das sieht ja auch, die sehen ja auch die Politiker, oder wendet euch direkt an Politiker oder schreibt öffentlich was dazu, dass sie so ein bisschen sehen, pass auf, hier ist die Regulierung übers Ziel oder das Regulierungsvorhaben nicht nur übers Ziel hinausgeschossen, sondern das würde genau das verhindern, was man eigentlich machen will. Und die Regulierung ein bisschen mehr auffordern, macht doch Sachen, die wirklich handfest mir mehr Kohle in die Tasche bringen. Ich habe mal eine Sache mitgebracht, ja, und zwar, es ist sogar eine Zahl, die die EU errechnet hat. Wisst ihr, dass 5 Milliarden europaweit jedes Jahr Privatinvestoren flöten gehen, weil sie doppelt besteuert, zu viel besteuert werden und die Leute das sich nicht wiederholen oder gar nicht wissen, dass sie sich wiederholen? Du hast ja, ihr wisst es, aber es gibt ja folgende ironische Situation. Du kannst einfacher aus Deutschland oder aus Europa in die USA investieren, als du in irgendein europäisches Nachbarland investieren kannst. Wenn ich in die USA investiere, und da wird eine Dividende gezahlt. Dann zahle ich einfach, das wird hintenrum alles klar gemacht, dann zahle ich einfach meine Abgeltungssteuer plus Soli plus vielleicht Kirchensteuer. Also ich sage mal 26%. So, fertig. Wenn ich aus Deutschland raus nach Dänemark investiere und ich kaufe jetzt hier einen Abnehmspritzenhersteller, der zahlt eine schöne Dividende, ja, oder die haben ja auch große Räder, die da gute Dividende raushauen, dann zahle ich über 37%. Weil die Dänen langen zu und der deutsche Staat langt auch nochmal zu. Und es gibt unter denen keine Absprache, dass gesagt wird, Moment mal, hier ist aber der Holger ist ein deutscher Investor, ihr dürft da nicht sozusagen
also doppelt
nicht
besteuert. Viel,
du wirst doppelt besteuert. Du kannst die Kohle dir zwar wiederholen, musst dir aber ein Formular runterladen vom dänischen Finanzamt und musst unter Umständen bis zu 3 Jahren warten, bis das Geld da ist.
Mach also, das mal mit der italienischen Aktien. Da hast du einen richtig großen
Case. Das ist genau, italienisch oder französisch.
Da warst du 10 Jahre.
So, ja. Und das ist, wie gesagt, wir reden hier immer über Kapitalmarktunion und so und dann, das sind handfeste Sachen, da würde den Leuten Zeit, Nerven gespart, sie hätten sofort mehr Geld in der Tasche. Das sind doch die praktischen Sachen, ganz, weil die Profis machen das alle. Weißt du, die institutionellen Investoren haben ihre Finanzabteilung, die holen sich die Kohle auf jeden Fall wieder. Im ETF übrigens wird das auch automatisch für dich gemacht. Ja? Bloß sozusagen, wenn du direkt Aktieninvestments machst im Ausland, weil du Akzente setzen willst und sagst, Mensch, die Novo, die finde ich eine coole Aktie. Da gibt es auch eine ganz interessante Gründerstory. Ja? Aber die hole ich mir dann, dann musst du da echt hinterherlaufen und 80-90% der Anleger, die wissen davon überhaupt nichts und deswegen bleiben diese 5 Milliarden pro Jahr liegen.
Ja, und der Rest, der es weiß, dem ist es zu kompliziert.
Genau. Und diese Sachen müssen eigentlich gemacht werden.
Aber das ist doch klar, warum das nicht gemacht wird. Ich meine, das sind doch Milliardeneinnahmen im Zweifel, die dann in dem Land bleiben. Und ja,
aber zu Unrecht, weil es ist ja, wenn du die ansprichst, das Finanzämter sagen dir, okay, sie sind ja gar nicht dänischer Steuerzahler, sie haben es zu Unrecht gezahlt. Also der Staat oder Rechtsstaaten, so verstehe ich es zumindest, muss gerechte Steuern erheben, aufpassen, dass keiner Steuern untergeht oder hinterzieht, aber auch zu viel bezahlte Steuern, das gehört doch zur Steuergerechtigkeit dazu. Das ist möglichst einfach, am besten so ein One-Stop-Marketplace, wo das geregelt ist. Und das ist doch eigentlich eine tolle europäische Idee. Und nicht, ja genau, und nicht, aber ich gebe dir schon recht, und nicht versuchen, da schön stillschweigend drauf hocken zu bleiben.
Okay.
So, ich möchte die Gründerstory noch hören.
Genau, wollte ich auch gerade. Ich dachte, Krefeld, vielleicht hat das auch was mit Krefeld zu tun. Novo Nordisk. Wir wissen es noch nicht.
Also, Novo Nordisk ist, die sind ja auch knapp so 100 Jahre alt, ne? Und die Story ist wie folgt. Gegründet wurde die von dem Nobelpreisträger. Aber gar nicht in Chemie oder so, der auch gar nichts mit Insulin oder sowas zu tun hatte, sondern die Frau von dem war Insulin, die war Diabetikerin. Mhm. Und zu der damaligen Zeit, mir war das nicht bewusst, noch vor 100 Jahren, 1920, wenn du Diabetes hattest, warst du am Arsch. Darf man das sagen?
Ja, darf man sagen. Okay, ist okay.
Völlig. Sagt er ständig.
Und es gab keine Heilung, gibt es ja immer noch keine Heilung, aber es gab auch so keine Therapie, die das Leben wieder schön gemacht hat, sondern das Verfahren war, um dich am Leben zu halten, bist du auf so eine Hungerdiät gegangen. Die Kalorien wurden abgesenkt auf einen Grad, wo du gerade nicht verreckst, aber auch gerade sozusagen nicht so viel Zucker und Kalorien aufnimmst, dass die Diabetes im Körper
Ach so, Insulinspritzen, das gab es noch nicht.
Nee, und Insulin wurde dann entwickelt 1920 in Toronto an der Universität. Und jetzt komme ich zum Punkt. Dieser Typ, dieser Nobelpreisträger, der reist durch Amerika, weil er so vorträgt über seinen Top Physik. Irgendwas hat er im Physik.
Und zu Hause hungert die Frau?
Pass auf, nee, die hat er sogar mitgenommen.
Das hat er mitgenommen, das ist gut, ich dachte schon.
Und dann hört er auf einmal in Amerika, ey, da wurde übrigens Insulin aus Hunde, wie heißt das Organ?
Leber.
Ja, nee, auf Englisch ist es Pancreas.
Darm. Darm. Speiseröhre.
Nee, anders.
Pancreaskrebs ist doch Speiseröhrenkrebs, doch. Gut, egal. Also auf jeden Fall irgendwas vom Hund.
Insulin wurde aus Bauchspeicheldrüse.
Ach, Bauchspeicheldrüse, ja.
Auch von Hunden gewonnen und... Und dann sagt er, oh, da fahre ich hin. So, und dann geht er da hin und schnappt sich das Patent, ja, und geht damit nach Dänemark und baut diese Firma auf. Dann haben sie erst natürlich erstmal rumgeforscht, um das alles sozusagen noch besser rauszukriegen. Und dann haben sie es aus Kühen und Schweinen genommen, weil da gibt's mehr, fliegen mehr Bauchspeicheldrüsen auf den Schlachthöfen durch die Gegend. Und hat diese Firma gegründet. Und ein Mitarbeiter, mit dem er sich verkracht hat, er hat nämlich Novo gegründet, Novo Insulin. Und ein verkrachter Mitarbeiter hat Nordisk Insulin gegründet. Und die sind dann irgendwann später, ich glaube 60er, 70er Jahren, sind die gemerged. Und der eine war der kleinere und der andere war der größere. Und der kleinere ist irgendwann an dem größeren vorbeigezogen. Und zwar warum? Während der Nazi-Zeit. Die Nazis hatten Dänemark besetzt. Die einen haben die Produktion eingestellt, die anderen haben weiterproduziert. Und dann konnte der weiterproduziert hat, in dieser Zeit wachsen. Und dann, also total interessante Story. Aber die Grundstory ist, der Typ hat das für seine Frau gemacht und das Patent sich da aus.
Wahre Liebe.
Und hat die Frau überlebt?
Ja, das wollte ich auch gerade fragen.
Ich glaube.
Hat sie ihn überlebt? Ja, oder hat er länger gelebt oder sie?
Gute, das ist jetzt die Frage. Das haben wir jetzt ganz vergessen. Ne, aber
ja, genau für mich ist das wichtig.
Ja, genau wie mit diesem.
Dann ist die Geschichte richtig.
Wenn du in Kapstadt bist, sagen sie ihm alle: Hier, da wurde die erste Herztransplantation gemacht. Dass der Typ nur, weiß ich, fünf Stunden gelebt hat, sagt man nicht. Aber, nee, aber lange Rede, kurzer Sinn. Deswegen ist die Firma auch ja so ein. In einem, wie ist das Konstrukt? Die hat ja so eine Art Vereinskonstrukt. Mhm, ja? Ist verbörsengelistet, weil er sozusagen damit ursprünglich. Dachte, ich will damit kein
eine
Geld
Stiftung,
verdienen.
Die haben so eine Stiftungskonstrukt, genau.
Ja, aber das ist so ein bisschen hier die Märchenstunde.
Ich gucke nebenbei jetzt, ob sie überlebt hat. Ihr macht weiter.
Okay.
Also heute lebt sie wahrscheinlich nicht mehr.
Nein,
das ist aber das ist die Frage, ob sie länger gelebt hat als er. Das wäre ja wahre.
Genau, und so sind die zum größten Insulinproduzenten mit den Amerikanern zusammen der Welt geworden. Ja? Und sich da auch die ganze Zeit eigentlich mehr oder minder nur auf dieses Produkt konzentriert.
Und sie haben aber immer sich innoviert. Wie haben die das gemacht? Das schaffen ja nicht alle. Also ich meine, du hast ja das Produkt da, dann können sie sagen, aber irgendwie haben
innoviert
sie es ja
haben sie
geschafft.
Weil sie auch eine ganze Zeit lang wieder Konkurrenzsituation hatten zwischen Novo und Nordisk, sozusagen diesen beiden Insulin. Und dann hat der eine diesen Pen entwickelt und irgendwann der große, große, große Game Changer war ja, dass du halt irgendwann keine Tier aus dem Tieren das mehr rausziehen musstest, sondern dass das synthetisch menschengemacht geht. Und das waren alles Entwicklungen, die auf die Beine gestellt haben. Oh. Und damit ja also Millionen von Menschen und Kindern und allen nicht vom Tod bewahrt, sondern von einem echt miesen Dahinsiechen auch.
Wow, welche gute Geschichte. Also hat man eine gute Geschichte plus Geld verdient. Ich meine, das ist doch eigentlich die Win-Win-Situation. Das ist doch großartig. Dann habt ihr ja noch so Bausteinsachen bei euch. Aus der alten Vermögensverwaltung habt ihr ja so, weiß ich nicht, Wealth Select und Wealth Global. Das ist ja so für Faule. Die sagen, oh, ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Mach ich mal das. Läuft das auch? Oder sind die Leute eher so die Selbstbestimmer, die selbst sich aufgeschlaut haben hier beim Podcast und das machen? Oder habt ihr auch bei dem, auf dem Zweig, läuft da was? Und wenn da was läuft denn da am besten?
Ja, also was läuft? Am besten läuft unser Weltportfolio Classic, lustigerweise. Ja, also ganz unfancy einfach, weil das war... Versprechen kannst du ja eh nichts, aber suggeriert nicht irgendwie einen Alpha-Return, sondern das sagt einfach, pass auf, wenn du es nicht selber machen willst, die ETF-Sparpläne, dann kriegst du hier Marktzugang. Wir selektieren immer, gucken, dass die günstigsten ETFs immer sind, wenn ein ETF-Anbieter was Günstiges, was besser macht oder vielleicht auch eine bessere Konstruktion hat, was ich Doppelbesteuerung besser rausholt, wechseln wir das für dich aus und halten die Asset Allocation gleich. Also, und das Produkt ist am liebsten nachgefragt.
Was habt ihr für einen Amerika-Anteil drin in dem Welt-ETF?
Ähnlich. Es ist ganz verschiedene Risikoklassen. Ja. Dann vermischte sich ein bisschen mit Anleihen, aber schon über 50%. Ja.
Nur 50, weil im Normalen ist ja 70%. Also seid ihr ein bisschen weniger
Amerika. Also es kann auch noch mehr sein in höheren Anleihenklassen. Okay. Ich will jetzt nicht das Falsche sagen. Aber genau, ansonsten, nee, das wächst. Wir wollen es auch wieder etwas stärker bewerben, weil zur Wahrheit gehört auch, das Brokerprodukt, das wollten wir etablieren in der breiten Masse. Es war auch sehr stark ein Brokermarkt. Und was du dazu sagen musst, dieser ETF Sparplanmarkt in Kombination mit der Online-Finanzbildung. Also ihr und andere, die das machen. Da gibt's einfach ein Ausbildungsangebot, was es vor 5 Jahren nicht gab auf YouTube und im Podcast-Format. Und heutzutage ist halt so, du kannst dich da bilden, dann kriegst den Kapitalmarkt erklärt, du kriegst aber auch gesagt, hey, mit diesen 3 ETFs kannst du mal starten und das sind ja auch noch die, was weiß ich, die 3, 4, 5 Broker, die du dir anschauen kannst. Und das ist sozusagen schon auch eine Konkurrenz oder auch eine Kannibalisierung, eine bewusste auch für eine Vermögensverwaltung. Nichtsdestotrotz, die Vermögensverwaltung ist eigentlich, ja, weil viele Leute wollen sich ja noch nicht im Detail beschäftigen, wäre eigentlich für die Masse das noch das bessere, das vielleicht sogar das geeignetere Produkt. Und deswegen wollen wir das auch wieder stärker bewerben, obwohl in den letzten Jahren natürlich, muss man ganz ehrlich sagen...
Was nehmt ihr für eine Gebühr für das?
Wir nehmen immer noch diese 75 Basispunkte, 0,75.
Okay. Plus
ETFs, die liegen dann wahrscheinlich noch so bei 10, 15, das heißt, du bist bei knapp 1%. Unter 1%. Es ist, je nachdem, was du im Broker machst, es ist teurer als im Broker-Portfolio, aber so sieht's aus, ja.
Jetzt können wir uns ja was wünschen noch, oder?
Ich hab's rausbekommen.
Nämlich?
Die Frau.
Und?
Die war selbst Ärztin übrigens, Marie hieß sie.
Wow.
Und die gute, es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht.
Die gute?
Die gute ist, sie hat es überlebt, diese Situation. Dann ist sie allerdings 1943 an Brustkrebs gestorben.
Oh. Aber wie alt ist sie geworden?
Ja, warte, sag ich dir. Also 43 ist sie geboren, ist sie 74, ja, ist schon...
Okay, wow, aber siehst du, niemals, wahrscheinlich auch ein lebenswertes Leben, hätte sie gehabt ohne die...
Ohne den Herrn Novo. Ohne Novo. Wie hieß der Mann?
Nee, der hieß anders. Die hieß ein Krog.
Novo
Krog,
heißt Krog. Ja nur neu.
Das heißt genau, nur Krog. Das Ehepaar Krog, Marie Krog. Und ihr Mann war da dieser Nobelpreisträger.
Und für was Nobelpreis?
Medizin, glaube ich, ne?
Guck mal eben.
Warte mal. Ich hatte sie doch hier. Familienleben. Ja, genau. Den späteren Nobelpreisträger für Medizin, August Krog.
Ah, wow. Aber den Nobelpreis hat er nicht für das Insulin gewonnen, ne? Sondern den hat er vorher gehabt. Das war das Interessante. Deswegen war er ja überhaupt erst in den USA und hat dann von den Kanadiern gehört.
Man hat dann Zufall. Also, was Sachen für Zufall sind.
Früher war das ja nicht so, dass sofort alles... Also heutzutage ist ja so, du musst ja nur Holger auf Twitter folgen und dann bist ja immer top informiert. Ja, immer. Das gab es ja früher nicht.
Immer.
Früher musstest du erst von Dänemark rüber schippern, um überhaupt, da gibt es ja gerade in diesem speziellen akademischen Bereich, die haben da aus Hunde Bauchspeicheldrüsen, haben die Insulin rausflutschen können. Das musstest du vor Ort erfahren.
Übrigens war er dafür auch sehr gut geeignet, weil er nämlich auch noch Zoologe war. Als Stichwort Hund.
Wow.
Oder Schwein. Ja. Oder
ja, da hat er auch andere Tiere. Stimmt, Hunde gab es nicht genug.
Mhm. Er hat den Nobelpreis bekommen von der Lehre vom Grundumsatz im menschlichen Stoffwechsel.
Wow, okay.
Ja, Stoffwechsel, da hätte man auch schon wieder die Fett wegspritzen. Das ist ja auch was mit Stoffwechsel. Ja.
Also, Alter, das schließt sich der Kreis.
Alles hängt mit allem zusammen.
So, jetzt wollte ich aber meine Wünsche hier noch haben an euch. Ich sehe immer noch Kinderkonto. Wann gibt es denn sowas mal bei euch? Also Kinderbroker. Also es ist kein Neobroker macht das. Und das
nee, kommt, wir werden es. Also es ist aber...
Jetzt ich, komm, wir wollen
genaue
wissen,
Zeit kann ich dir noch nicht nennen. Oh. Und du kriegst immer so leere Versprechen. Aber wir sind da total für. Ja. Also, aber
der regulatorische Aufwand ist natürlich ein bisschen größer.
Ja,
kostet natürlich.
Aber ich meine, wir haben eine Kooperation mit Oscar. Das ist ja ein Kind, so ein Kinder.
Kennen wir hier Axel Springer Robo. Beteiligt, ja.
Richtig, genau. Und die Finanzen-Net-Gründer haben es ja. Und da haben wir eine Kooperation mit denen, wo wir sozusagen der Vermögensverwalter sind. Und da haben wir Kinderkonten. Also, du kannst das sozusagen über Oscar schon machen, bloß im Broker, da müssen wir es noch bauen. Ja, wir haben ein paar andere Sachen, wir müssen auch immer schauen, dass die Plattform schön stabil bleibt, weil bei diesem ganzen Kundenhandel, du musst ja immer auch Folgendes, wir hatten über Serverkapazität gesprochen, du musst bei uns ja auch mal darauf vorbereitet sein, dass du, ihr wisst es, im Kapitalmarkt kannst du von einem zum anderen Tag auf einmal dieses 3- oder 4- oder 5-fache Handelsvolumen haben. Das ist anders als bei Zalando. Da ist Weihnachtsgeschäft mehr, aber die werden nicht von einem zum anderen Tag auf einmal die 5-fachen Orders haben. Das kann dir an der Börse passieren. Und genau an diesen Tagen wird auch Geld verdient. An diesen Tagen wollen die Kunden auch Geld verdienen. Und da musst du da sein. Und das heißt, es gibt so viele Sachen, die unter der Oberfläche verbessert werden, die du jetzt noch gar nicht siehst. Aber das ist, Kinderkonten stehen auf der Produktliste und die kommen.
Aber vorher gibt es noch die Verbesserung. Okay, dass es nicht zusammenbricht. Und das kann ich verstehen.
Sachen. Wir sind ins Ausland gegangen. Jetzt musst du für Italien und Frankreich und pipapo. Also es gibt.
Okay, es ist nicht ganz oben.
Aber denk doch mal an die Kinder,
Erik. Du kriegst die ganzen Ausreden. Ja. Wir faul sind wir nicht, aber.
Stimmt, wir haben doch vorhin gelernt, wie das ist.
Ja.
Und dann dürfen wir wieder nachfragen?
Lass uns im Sommer sprechen nochmal.
Im Sommer.
Ja. Jetzt, Sommer ist nicht Sommer, ist ja
schon. Und dann heißt
wir haben
es,
jetzt ja schon Frühling. Das ist
der
super.
Potzewald, der erweilt jetzt 8 Wochen auf St. Barth. Da müssen Sie sich gedulden.
Wir kriegen die schon.
Ja. St. Barth ist schon cool.
War ich noch nie, aber da fahren nur die Ultra-Promis hin,
ja,
oder?
Ja, klar.
Da fahren die RMS-Leute.
Die RMS-Leute.
Aus Hermes. Ja. Zweite Sache, die ich mir noch wünschen möchte, weil ich vielen Menschen immer sage, fangt mal an mit dem Sparplan. MSCI World. Dann sind die vielleicht bei euch angelandet und dann geben die MSCI World ETF an. Dann kriegen die 5 Millionen ETFs angezeigt. ACC, DIS, SRI, ESG, CAPT, Momentum, irgendwas.
Und sind verloren.
Und sind völlig verloren.
Ja, ja.
Wo geht das einfach? Jetzt wirst du sagen, geht doch zur Vermögensverwaltung.
Nee, Suche verbessern wir auch.
Ja, da muss wirklich was her.
Die Suche verbessern.
Nee, aber warum habt ihr nicht einfach so, meistgehandelte oder meistgenommene ETFs in einem Sparplan. Ja. Da würde man sagen, ey, das ist so einfach, muss klick.
Jetzt, wo du sagst, nehme ich nochmal mit zu unseren Produktleuten.
Nehme ich nochmal mit, da ist er wieder der Sperr. Also das funktioniert auch nie, Erik, nein, wirklich.
Ich kümmere mich ja bei uns um die Kunden- und Wachstumsthemen und deswegen sozusagen mache ich ja hier so auch immer Auftritte und Frühstücksdirektion. Ja. Ich, wenn ich mit dem Finger schnipsen könnte, ich bin ja nicht gegen mich da sofort für. Ne? Klar, dann komme ich zum Tech-Team und dann muss das Jahre wieder in die Priorisierung eingespeist werden. Aber die Suche ist ultra wichtig. Ich meine, viele gehen natürlich auch über die ISIN, weil sie die machen, Copy-Paste tragen die ein. Aber wer sozusagen
aber nicht
das
die
klassische
Generation.
Google-Suchen macht, wo du bei Google was eintippst und kriegst da gute Resultate, das ist noch nicht so einfach, wie es geht.
Was bei euch dann gut ist, war dann, dass ich einfach einen Betrag eingeben konnte und nicht immer
die Stütze.
Das war ja früher so. Hat mittlerweile jeder von euch kopiert, hat jetzt jeder, aber trotzdem ist es, außer die Deutsche Bank, die haben es immer noch nicht. Also das ist wirklich, die haben noch von Vorsinnflutig, wahrscheinlich haben die auch noch einen alten Rechner im Keller.
Haben die schon eine App?
Haben die schon eine App? Natürlich. Aber die, das ist wirklich, und wirst noch 20 Mal gefragt, ob du ganz sicher bist, dass das Risiko für dich machbar ist. Und ich so, ist es. Aber gut, das habt ihr schon. Haben wir noch andere Wünsche, die wir haben wollen?
Da musst du übrigens, wo du es gerade sagst, da musst du aufpassen, dass die nächsten EU-Regulierungsschritte nicht das Portfolio noch weiter verbauen. Weil die Idee ist sozusagen, Leute teilweise fast schon zu schützen vor der Geldanlage. Ja. Und da musst du aufpassen. Ich wäre eher der Meinung, dass man sagt, pass auf, das ist so einfach wie möglich. Und Bildung, finanzielle Bildung. Und die Hürden absenken.
Ja, aber wenn ich einen UCITS-ETF habe, ganz ehrlich, dann habe ich das schon in dem Produkt die gewisse.
Ja.
Da ist doch schon, hast du mir da eben schon erklärt, da muss eine Diversifizierung da sein. Gut, jetzt kann ich die Leute noch warnen, wenn es ein Themen-ETF ist, ob das jetzt das Richtige ist. Aber wenn es ein breit gestreuter ETF ist, dann nochmal zu warnen.
Sprich mit dir auch dem Verbraucherschutz und sprich da auch, wenn du mal einen zu schnappen kriegst, sozusagen auf europäischer Ebene oder mit der Politik. Weil das in der Theorie hört sich das immer so toll an. Ja, da gibt es auch Leute, die da ahnungslos ihre Rente verzocken. Und da müssen wir dann Hürden, da müssen wir Geeignetheitsprüfungen hochfahren. Und das führt in der Praxis dazu, dass die Leute verschreckst.
Und genervt sind. Also ich bin, von dieser Sache bin ich genervt. So, haben wir jetzt noch irgendwas vergessen?
Nee, ich bin überhaupt nicht genervt mehr. Ich habe keine Wünsche.
Du hast keine Wünsche?
Nee.
Aber das Kinderkonto, das könnte schon schneller gehen, oder? Aber Sommer haben wir jetzt. Das nehmen wir mit, Sommer?
Sommer dieses Jahres, ne?
Gibt schon Update.
Ja.
Und die Suche wird einfacher. Die Suche wird einfacher.
Dann viel Spaß bei der Eiersuche.
Das ist gut. Genau. Dann haben wir jetzt dann können wir doch eigentlich jetzt uns die Menschen entlassen ins Osterwochenende und sie können jetzt. Wir haben ja viele Eier dabei gehabt. Haben wir irgendein Ei vergessen? Noch irgendwas Kluges oder irgendeine gute Idee oder vielleicht noch eine Transaktion, die du zuletzt gemacht hast, die du uns noch mal mitteilen wolltest, wo
die
du was
besonders
richtig Gutes gemacht hast
oder wo
du,
besonders gelungen ist.
Ja. Hast du irgendwas?
Oder wo du dich ärgerst, oh Mist, dass ich da nicht dabei war, außer jetzt vielleicht bei Nvidia vor 10 Jahren.
Ja, auch eine Sache, die Robin Hood kennt ihr natürlich aus Amerika, also überlappt sich teilweise mit unserem Geschäftsmodell, aber andererseits dann nicht. Wir sind breiter und mehr aufs Langfristige investieren.
Die haben mehr Optionshandel als ihr.
Genau. Nichtsdestotrotz dachte ich, Mensch, das ist eine gute Technologie und die werden es auch noch in das Längerfristige investieren gehen. Hatte die Aktie gekauft und war immer ein großer Fan, weil ich die total für unterbewertet hielt. Und den habe ich aber immer mehr und mehr noch auf den Sack gekriegt. Habe dann teilweise auch einen Stop-Loss gemacht und mit Verlust raus.
Oh, nee.
Und jetzt sind sie aber gedreht. Ich bin jetzt in der Gesamtposition im Plus und die sind seit Jahresanfang, glaube ich, 50, 60% im Plus.
Das ist,
müsst ihr mal gucken.
Die haben voll die Krypto-Nummer haben die jetzt auch.
Krypto ist das eine, aber die drehen auch. Die haben auch eine Vermögensverwaltung eingeführt. Ich glaube auch so ein 401k, also so ein dauerhaft Sparprogramm. Also ich glaube, die kriegen die Kurve und ich bin da sozusagen, also wie gesagt, keine Aktienempfehlung.
Nein,
aber was ich persönlich mache, da ist endlich mal die Idee, die ich bei dem Investment hatte, die hat sich jetzt mal gezeigt.
Und bei Brokern müsste sich der Erik eigentlich auskennen,
würde
oder?
Ich sagen.
Würde ich sagen.
Ja.
Gibt es in Deutschland
auch so? Ja, die musste natürlich alle short gehen, weil Scalable die alle platt macht.
Gut, also das die Deutschen. Klar. Also sowas, du würdest jetzt nichts, wie heißt dieser Wall Street, nee, wie heißt der denn jetzt? Smart Broker, würdest du das was? Würdest du die Aktie kaufen? Jetzt gucken wir einfach mal so, du kennst ja die Branche. Wäre das was? Weil die ist auch wahnsinnig billig, die Aktie. Aber irgendwie, ich weiß
ja,
es nicht.
Ja, das, ich kenne die auch persönlich, direkter Wettbewerber, da mache ich jetzt nicht weder sozusagen Long oder Short oder so.
Das wäre doch lustig wieder zum Schluss.
Ist natürlich interessant, weil die haben auch eine Medienplattform mehr mit dran.
Ja, mit Wall Street Online.
Und das ist eine interessante Kombi, aber müssen die Leute selber anschauen, aber da mache ich jetzt nicht eine.
Hoch oder runter? Okay, gut. Haben wir das auch?
Robin Hood nehmen wir mit.
Ja, das ist gut.
Gut, als gut. Idee, wohlgemerkt.
Ja. Gut. So, haben wir noch. Komm, wir können noch ein zweites Osterei. Hast du noch eine Idee?
Ich muss jetzt aus der Hüfte schießen. Ich meine, ich hätte sie klar immer dir mitbringen wollen, aber.
Nee, muss kein Tenbagger sein. Das hast du ja gesagt, die wirst du demnächst im kostenpflichtigen Potzuweit-Podcast machen.
Also, Japan lege ich mir selber nochmal, glaube ich, rein und schaue es mir auch nochmal an.
Was würdest du da machen? Du würdest auch nicht währungsgesichert machen. Du machst ohne währungsgesichert.
Ich mache, weil ich schon sozusagen. Zumindest das, also in Anführungsstrichen, was die Top-Research-Häuser da sagen, ne? Bin auch auf dem Goldman Sachs Research-Verteiler. Wir halten die Währung für unterbewertet, sehen positive Anzeichen in dem Markt und dann willst du natürlich ohne Währungssicherung, weil du dann den Doppel-Whammy
mitnehmen. Den Doppelwumms.
Den Doppel-Whammy mitnehmen könntest. Und von daher, ich meine, grundsätzliche japanische Schwächen wie alternde Bevölkerung noch viel krasser als bei uns und gar keinen Zuzug in Japan, gibt es da eigentlich nicht.
Nee, wollen die auch nicht. Das wollen die auch nicht.
Und diese Schwächen hat es, dafür automatisieren sie und du wirst dann vom Roboter gepflegt und geküsst. Ja,
ja, da gibt es auch richtige Liebschaften. Die haben dann ein ganz normales Verhältnis
ganz
zum Roboter.
Ganz anderes Verhältnis,
ja,
genau.
Klar, musst du ja auch, wenn du keine Einwanderung willst, musst du halt...
Hast du im Nano mal gecheckt, ob der wirklich... Achso, echt ist,
nee,
oder
du musst,
ob man da
du kennst, weißt,
du musst ihn so ein bisschen mal ansetzen.
Nee, du musst ins Auge stechen. Das war doch immer der Test, ob es ein
Roboter ist. Jetzt habe ich die Brille auf. Ne?
Ja.
Ja. Man muss ins Auge und wenn dann jemand ausschreit, dann ist es.
Das ist
Mensch,
der Robotertest.
Das ist der Robotertest. Ja? Ja, hab ich letztes Mal einen Film gesehen.
Ja, musst du doch nur einen Roboter konstruieren, der quasi ausschreit. Und schon.
Na gut.
Jetzt hast du
offenbar ist der ja relativ bekannt, dieser Test.
Jetzt hast du ihn gleich ausgehebelt.
Ja. Also, du bist dir immer noch nicht sicher, ob ich.
Aber hast du noch einen Roboterhersteller dabei?
Nee.
Das wäre noch eine Idee. Aber,
gut. Japanischer Roboterhersteller und dann, da wir nicht genau wissen, wie es da weitergeht, Sparplan.
Aber haben wir keinen. Es gibt nur so Industrieroboter
ist
und Fanuc. Und das läuft so gar
nicht. Fanuc ist nicht so klassisch.
Ne?
So
ja.
Na komm, dann machen wir den Index.
Ja.
Und dann Deckel drauf.
Deckel drauf. Prima. Erik, vielen Dank. Da wollen wir dich auch nicht länger hier aufhalten. Die Menschen auch wollen Ostern machen. Vielen Dank, dass du da warst und spannende Ideen mit dir. Und im Sommer... kommt er wieder mit dem Kinderding.
Ja. Setzen wir uns nochmal hin.
Ja, vielen Dank.
Danke
bis
euch.
Dann.
Ciao.
Gut,
ciao.
Tschüss.
Tja, ich würde sagen, das waren jetzt viele, viele Ostereier, oder? Also es ist ja so ein bisschen wie, dass er das Schöne, wenn man mit Erik redet, kommt man ja zu ganz vielen neuen Ideen und solchen Sachen. Und ich fand, da war viel, viel Bemerkenswertes, Spannendes und so dabei. Und ich glaube, es ist das richtige Osterprogramm. Oder?
Auf jeden Fall.
Ich habe viele Eier gefunden und fand viele Sachen spannend.
Ich habe viel Edutainment entdeckt und glaube ich, das ist genau das Richtige. Gerade wenn man jetzt ja ein bisschen mehr Zeit hat, die nächsten Tage das auch zu hören. Von daher ist das, und ich finde es tatsächlich schon erstaunlich, immer diese Neo-Broker, es ist ja nicht nur Scalable, aber Trade Republic und die anderen, wie groß die inzwischen geworden sind. Ich meine, das ist ja wirklich, die sind ja nur hauptsächlich wirklich auf dem deutschen Markt unterwegs. Was hat er gesagt? 1 Million Kunden, 20 Milliarden Anlegergelder, Investorengelder, das ist schon echt, eine Hausnummer.
Und man muss schon sagen, diese 20 Milliarden sind nicht irgendwie, hallo, komm zu uns, hier gibt's 3% Zinsen, sondern das sind wirklich 20 Milliarden, die Wertpapier sparen. Ist das ja auch das, was wir hier immer empfehlen, um erfolgreich Vermögen aufzubauen und finanziell frei zu werden. Und insofern, das finde ich das Tolle, dass er echt, ich glaube 2014 das Ding gegründet, innerhalb von 10 Jahren 1 Million Kunden, 20 Milliarden Wertpapiervermögen.
Wow.
Also es zeigt, dass Deutschland doch vorankommt, dass Menschen sich ihre Sache selbst in die Hand nehmen und nicht darauf setzen, dass der Staat ihnen irgendwann das perfekte Altersvorsorgeprodukt noch steuerlich fördert oder irgendwas anderes
macht. Und soll ich dir was sagen?
Ja.
Ich habe heute ist mir noch eine Untersuchung oder eine Umfrage, ich glaube von der Teambank oder so, in die Hände geraten. Und da hieß es nämlich, dass die jungen Leute, ich glaube so 20- bis 30-Jährige oder 20- bis 40-Jährigen, ihre sozusagen finanziellen Situationen und das, was kommt, deutlich besser einschätzen als die, ich glaube, 50- bis 70-Jährigen. Und da habe ich mir so gedacht, könnte sein, dass das vielleicht auch schon daran liegt, dass sie einfach sich mehr ermächtigt haben, mehr ermächtigen konnten, was ihre eigene finanzielle Geldanlage angeht. Und das war, glaube ich, ja, die Zahlen waren auch bis 2013 zurück. Dieser Wert hat sich deutlich verbessert, obwohl ja grundsätzlich die finanziellen Situationen, Stichwort Konjunkturkrise, Stichwort hohe Inflation, eigentlich die Rahmenbedingungen sind gar nicht so gut.
Und wahrscheinlich werden die Leute langsam realistischer, was so die Aussichten für die Rente anbetrifft. Ich glaube, die Älteren haben mir immer gesagt, hey, ich habe die staatliche Rente und das wird irgendwie reichen und das ist super. Und ich glaube, da sind die jungen Menschen, können eins und eins zusammenrechnen und wissen schon, dass auch gerade das Rentenpaket, was jetzt nochmal verabschiedet worden ist, wobei ja, es ist noch gar nicht richtig verabschiedet. Die FDP will auf einmal wieder doch was dagegen machen. Der Vogel hat irgendwie in der FAZ ein Interview gegeben, hat gesagt, nee, dieses Rentenpaket, da müssten wir doch was ändern. Und da ging es auch um diese berühmte Haltelinie bei 48%. Die ja diesen Nachhaltigkeitsfaktor durchkreuzt und vielleicht passiert da ja noch was. Aber ich glaube, die jungen Leute wissen schon, wenn ich eine Rente so aufbaue, so ein Umlageverfahren und irgendwie überhaupt nicht demografisch anpasse, sondern einfach ja jetzt ein bisschen mit einer Generationenkapital, also mit so einer Aktienrente noch was drüber kleistere, aber irgendwie nicht richtig was dran ändere, dass das nicht aufgehen kann. Insofern.
Ja, und Sie wissen den Faktor, Sie wissen den Faktor Zeit auf Ihrer Seite. Und ich glaube auch so diese Gewissheit, okay, damit muss ich, kann ich nicht rechnen, aber ich habe sozusagen meine finanzielle Freiheit selbst in der Hand. Und ich glaube, das sorgt dann schon für Zuversicht.
Zuversicht, das ist schön. Und nächste Woche geht's ja auch hoffentlich zuversichtlich weiter, obwohl nach 8 Wochen plus eigentlich müsste es jetzt mal eine Minuswoche geben.
Ja, vielleicht das ist auch eine kurze Woche wieder nach Osterwoche, ja, weiß ich auch nicht. Also ich hoffe, das ist kein schlechtes Omen für euch. Nämlich ja, du und die gute Anja sind am Start.
Genau.
Alles auf Aktien. Und ich hoffe nicht, dass ihr die erste Minuswoche einfahrt.
Das wäre.
Und wenn doch, ja, muss man ja sagen, dann bekommt ihr es natürlich hier bei Alles auf Aktien zuallererst mit. Und vor allen Dingen erfahrt ihr auch, warum es dann so ist. Und das sind wieder einmal sehr, sehr viele gute Gründe, uns zu abonnieren, über uns zu sprechen und uns euren Freunden zu empfehlen.
Und Anja und mich hört ihr dann am Dienstag wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.